Max, wir müssen reden.
Ich glaube, das hat man gar nicht gehört. Achso, ist das jetzt mein Bier? Danke. Nimm mal das mal. Ich wollte nämlich eigentlich eine Apfelschorle erstmal.
Okay, na gut.
Ich war gestern mit einem alten Kumpel saufen und das
artet so ein bisschen aus. Ne? Also du gehst einfach fremd saufen und dann hast du keine Trinkkapazität mehr frei für WMR.
Genau.
So sieht das nämlich aus. Also du hast die Sendung schon aufgegeben, bevor du abgehauen bist. Ne? Das ist jetzt übrigens die letzte Sendung, die wir...
Was für Unterstellung, dass ich hier irgendeine Sendung aufgegeben hätte, bevor ich...
Das ist die letzte Sendung, die wir gemeinsam zusammen in einem Studio verbringen, vorerst, denn Max wird am Sonntag Deutschland verlassen.
So Air France will. Weil die streiken.
Genau.
Und wahrscheinlich, wenn die damit streiken fertig sind, dann geht dieser Vulkan auf Island wieder los oder irgendwie sowas.
Wahrscheinlich ist das
so. Ich sehe schon kommen.
Oder Krisenregion rückt näher. Und dafür haben wir uns aber einen Experten eingeladen. Thomas Wiegold.
Hallo.
Möchtest du lieber Journalist oder lieber Experte sein? Hatten wir ja vorhin schon
gesagt. Ich bin Journalist.
Wir haben uns keinen Experten, sondern wir haben jetzt einen Journalisten eingeladen.
Genau, das seit über 30 Jahren.
Genau, also du hast ja, ich versuche mal deinen Werdegang, so wie er sich mir darstellt, wiederzugeben.
Da bin ich gespannt.
Also du bist halt schon länger Journalist und du hast dann angefangen zu bloggen, ich weiß nicht, bei Stern oder wo war das?
Nee, bei Focus.
Bei Focus, genau, Focus. Bei Focus.de hast du dann angefangen zu bloggen über Bundeswehr, Militär, so
Verteidigungspolitik.
Genau. Und das hast du dann ziemlich lange gemacht, bis der Focus dann seine Blogs eingestellt hat oder wie war das?
Ja, es war ein bisschen komplizierter. Der Focus mochte meinen Blog nicht. Warum? Darüber kann ich auch nur spekulieren.
Okay.
Hat es jedenfalls zugemacht. Aber das war dann im Endeffekt so schlimm nicht, weil ein halbes Jahr später habe ich den Fokus verlassen.
Genau. Und du hattest dann auch schon mit dem Gedanken gespielt, dann eben dich selbstständig zu machen, dass du ein eigenständiges Blog hast.
Mhm.
Und also im Endeffekt das, was ich auch gemacht habe. Ich habe ja sozusagen auch so meinen Blog von der FAZ einfach ins... auf eine eigene Domain gezogen.
Mhm.
Und das hast du ja auch gemacht.
Das habe ich auch gemacht. Ich habe, naja, vor allem war mir wichtig, ich hatte ja diesen Titel des Blogs, das sagen wir auch, das heißt Augen geradeaus, weil das zum einen militärisch ist und zum anderen aber im Deutschen auch die schöne Doppelbedeutung hat, so nach vorne schauen.
Mhm.
Im Deutschen ist es ja so ein bisschen ambivalent, deswegen fand ich das ganz gut. Ich habe mir, als ich vom Focus weggegangen bin, die Titelrechte mitgeben lassen. Das war also Teil des
Das habe ich gar nicht
Vertrags.
So explizit gemacht. Ich habe es einfach.
Ja, gut, ich war ja fest angestellt bei Focus.
Okay.
Ich war ja Redakteur da war mir das schon wichtig, nicht, dass hinterher einer kommt und sagt, ja, aber der Titel gehört uns und der bleibt schön hier, sondern den wollte ich schon auf eigene Rechnung weitermachen. Und mache jetzt so die Mischung, ich mache dieses Blog und bin ansonsten auch ganz normaler freier Journalist und werde, so viel Werbung muss auch sein.
Nee, das ist richtig.
Genau, bei den Krautreportern, die ja Anfang Oktober starten, bin ich auch dabei.
Das ist pünktlich, die werden pünktlich starten?
Ich hoffe es, also ich bin in der Prozess, der im Moment, das ist alles.
Ich bin ja euer pünktlich. Unterstützer.
Ne? Ja, das finde ich super, super. Magst du auch?
Ja, selbstverständlich.
Ja, klasse, das finde ich klasse. Wir bemühen uns pünktlich zu starten, im Moment wird hinter den Kulissen geschraubt und gewerkelt, das ist nur so kracht.
Hast du da schon in die Richtung Projekte, die du dann anschneist oder hast schon was vorbereitet? Irgendwie?
Ja, ich hab eine Geschichte, die ich im Moment noch ein bisschen noch weiter recherchiere, die ist noch nicht ganz ausrecherchiert. Also da kommt auch was.
Okay, okay, cool. Also dann auch eher so eine große...
Auch ein größeres Stück,
Ein größeres Stück, okay, das ist ja spannend.
Wie kommt man denn in diesen Militärbereich und sowas?
Tja,
ist das dein Hobby oder ist das...
Nee, Hobby.
Oder wie bist du denn da reingekommen?
Deswegen, wie man da reinkommt, weiß ich gar nicht. Ich muss ja dazu sagen, ich war Theologiestudent und dann anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Also schon zwei Gründe, warum die Bundeswehr mich nicht einziehen konnte. Also erst haben wir gesagt, wir ziehen dich nicht, weil du Theologie studierst, und dann hatte ich das Studium abgebrochen und dann verweigerte ich halt. Also ich war nie Soldat.
Also ist jetzt nicht so, dass du irgendwie auf Kriegstechnik stehst oder so?
Nein, darum geht's. Nee, das war nicht der Ansatzpunkt. Ich bin da reingerutscht, das war eigentlich ganz interessant, 1993. Das ist wahrscheinlich für etliche Zuhörer jetzt lange vor irgendwas.
Ihrer Geburt.
Ja, das weiß ich nicht, aber okay.
Yeah.
1993 gab es einen Bundeswehreinsatz in Somalia.
Mhm. Hm? Ja,
und,
ja.
Und das war der erste bewaffnete Auslandseinsatz deutscher Streitkräfte.
Nach 1945.
Nach 1945. Und
ist eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellbar, ja, dass das irgendwie 93.
Aber da ging, damit ging es los. Ja. Und ich habe damals für die amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press gearbeitet. Und die sagten, na ja, gut, in Mogadischu haben wir halt amerikanische Kollegen. Das war eine Riesenaktion. Es waren ja vor allem die Amerikaner dabei, auch viele andere Nationen. Da gab es ja diesen lustigen Vorfall oder diese lustige Geschichte, wie nachts die Marines im Dunkeln ihre Anlandung bei Mogadischu am Strand machten.
Ich erinnere
und
mich.
Und auf einmal macht es Klick und dann gingen die ganzen Fernsehscheinwerfer an, weil CNN und alle anderen da standen. Und dann diese Jungs, die alle in Deckung und getarnt da ranrobbten, wurden dann brutal ausgeleuchtet von den Fernsehscheinwerfern.
Und du warst, das Bild kann ich nicht.
Du warst einer der Leuchter.
Nee. Ich war erst ein bisschen später dort. Jedenfalls habe ich damals bei AP argumentiert, das ist für Deutschland, für die deutsche Nachkriegspolitik eine ganz neue Situation, das ist eine Weichenstellung. Und da reicht es nicht, wenn amerikanische Reporter für AP in Mogadischu sitzen, weil für die Amis, ob nun die Deutschen kommen oder die Jordanier oder die Türken, das ist halt Nation Nummer 17 oder 18, das macht für die gar keinen großen Unterschied. Für Deutschland macht es einen großen Unterschied. Und ich habe offensichtlich so überzeugend argumentiert, dass ich mich dann ein paar Wochen später in Mogadischu wiederfand und in Beletwein in Zentralsomalia am Rand der Rollbahn stand, als die erste deutsche Maschine landete.
Krass.
Und dann bin ich irgendwie an diesem Thema hängen geblieben, weil ich es interessant, aber auch weil ich es wichtig fand, weil ich denke, ich habe da vielleicht ein bisschen Oldschool-Journalismus und Demokratieverständnis, dass es nämlich darauf ankommt, über die Vorgänge in einer Demokratie, über das, was der Staat macht, was Verwaltung macht, was die Exekutive macht, auch aufzuklären und das zu verfolgen und journalistisch zu begleiten. Mhm. Das klingt jetzt sehr hehr, aber das ist so ein bisschen Teil des Ansatzes, den ich dabei habe.
Das ist dieser Berufsethos, wie man so schön sagt.
Könnte man so sagen, ja.
Ich habe neulich, ein ehemaliger Schulfreund von mir ist beim Militär gelandet und darum habe ich mal so ein bisschen darüber, also beziehungsweise ich kenne auch jemand anders, der hat für eine Softwarefirma gearbeitet, die für die NATO gearbeitet hat und das war halt alles furchtbar wichtig und furchtbar geheim und furchtbar Clearance und jeder Mitarbeiter musste 100-mal überprüft werden und so. Aber das ist ja auch geradezu irgendwie, also wenn man mal drüber nachdenkt, so Kriegstechnik, so dieser ganze, das ist ja nicht nur die Armee, die da irgendwie steht, sondern es ist ja dieser ganze Komplex hinten dran, diese Industrie und da wird ja sicherlich auch eine Menge gemauschelt, oder?
Da wird, ich glaube, da zum einen wird genauso gemauschelt wie in anderen Industrien auch.
Ja.
Ich glaube, auch in der Softwareindustrie oder in der Bahnindustrie oder so wird.
Ja, aber das Militär kann sich immer noch rausreden, das Geheimnis ist.
Ja, einerseits ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich vor allem in Europa in den letzten Jahren die Situation, das Geld ist knapp. Und da ist dann alles schon ein bisschen komplizierter. Es ist also nicht so, dass die Industrie hingeht und sagt, hey, wir haben ja was Tolles. Und dann sagt die jeweilige Regierung, oh, finden wir klasse, kaufen wir. Das ist alles schon ein bisschen komplizierter geworden. Also, dass da gemauschelt wird. Es gibt natürlich den Unterschied, dieser Markt ist kein Markt, wenn wir uns das realistisch anschauen. Weil es gibt eine ziemlich begrenzte Zahl von Käufern. Nämlich im Wesentlichen Staaten, wenn wir jetzt mal von Handel mit kleinen Waffen und diese Waffendealer und so, aber da geht's eher um Kleinzeug, da geht's nicht um Kriegsschiffe oder Kampfjets oder so etwas. Also das heißt, die jeweilige Industrie muss schon gucken, dass sie mit den Staaten klarkommt.
Mhm.
Und das macht diesen Markt so ein bisschen anders als, oder eben nicht zu einem normalen Markt.
Ja, und ich ganz kurz, um das mal überzuleiten, warum wir dich jetzt hier eingeladen haben, war vor allem deswegen, das klang in der letzten Folge auch so ein bisschen durch, die Welt brennt und wir reden über das iPhone. Und das ist natürlich auch Markenkern bei uns, aber
die Welt brennt ja auch wegen des iPhones. Insofern ist das ja auch korrekt.
Also, ja, ist, genau. Eskapismus.
Also, wir wollten dich einfach mal als Militärexperten fragen, was hältst du denn vom neuen iPhone?
Nein. Aber ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Ich benutze kein iPhone. Ich besitze kein iPhone.
Was? Wen hast du hier eingeladen?
Ich wusste nicht, dass es so eine Apple-Fanboy-Veranstaltung ist. Da bin ich von gesprochen.
Nein. Sind wir eigentlich auch gar nicht. Also es wäre jetzt nur der Anlass gewesen, weil jetzt gerade das neue iPhone vorgestellt wird.
Ja, nee, ach, aber das
davon habe ich gehört.
Ja. Aber das machen wir nicht.
Habe ich gehört, dass es irgendwie was Neues gibt.
Nee, wir haben jetzt dich eingeladen, weil wir wirklich mal, also ganz persönlich, meine Perspektive ist darauf jetzt gerade, dass ich wirklich mich komplett unterinformiert führe bei den momentan vielen, vielen Konfliktherden, die wir in der Welt haben. Ich kriege das mit, dass es die gibt, aber dadurch, dass ich auch das Buch geschrieben habe, war ich halt so in meinem Tunnelblick drin, dass ich das
jetzt echt nur immer... Jetzt muss ich interessiert fragen, echt, du hast ein Buch geschrieben? Was für ein Buch hast du geschrieben?
Nein, das brauchst du nicht, dass unsere Hörer sind da also, wohl ach, informiert.
Der kommt doch.
Achso, das hättest du mir vorher sagen müssen.
Einfach sitzen und ganz entspannt. Und Michi reden lassen.
Und ich, also auf jeden Fall, ich fühle mich halt wirklich, wirklich überfordert davon. Also ganz kurz mal, um das mal aufzuzählen, ja, was haben wir alles irgendwie? Wir haben den Ukraine-Konflikt, wir haben den Nahost-Konflikt, wir haben die ISIS oder IS oder das musst du auch nochmal erklären, warum man wie sie wie, wann und wo nennt.
ISIL, das glaube ich jetzt das Neueste.
ISIL sagen die Amis, okay.
Ja, ja, erklären wir gleich. Mhm. Und dann haben wir noch, klar, irgendwie Damaskus, hier
Syrien.
Syrien, genau. Mhm. Haben wir noch Syrien und haben wir noch mehr?
Naja, Schottland spaltet sich schon von England ab.
Ja, das ist
noch nicht militärisch. Noch, obwohl er hat auch eine wichtige militärische Komponente.
Ganz wichtige, weil die ganzen Basen für die englischen, britischen Atom-U-Boote sind in Schottland.
Oh, okay.
Das wird noch sehr interessant.
Und die Schotten wollen die alle ganz dringend loswerden.
Die Schotten wollen die loswerden, auf der anderen Seite...
Schotten dicht, ja.
Gut, okay.
Oh, ja. Der war nicht schlecht.
Was du jetzt gar nicht erwähnt hast, sind die ganzen Krisen, Kriege, Konflikte in Afrika, die alle schon so aus den Augen verloren haben.
Die sind unter so ferner Liefen.
Ja, ja, genau. Ja,
aber das ist wahrscheinlich auch
sehr ernst. Die waren vor einem halben Jahr irgendwo auch mal ganz wichtig.
Afrika ist doch jetzt alles Ebola, oder nicht? Irgendwie.
Das auch, ja. Nee, es gibt ja Konflikte und Kriege und Krisen da weiterhin. Aber die sind hier nicht mehr so auf dem Schirm und interessieren auch nicht mehr so.
Das ist ja sowieso immer das Lustige. Wenn von irgendwo nicht gemeldet wird, dass da eine Bombe hochgegangen ist, dann heißt das entweder, dass da keine Bombe hochgegangen ist oder dass es so normal ist, dass da eine Bombe
oder dass man nicht darüber berichtet.
Oder dass woanders gerade spannendere Bomben hochgehen.
Letzteres vor allem. Also offensichtlich scheint der Vorrat an Aufmerksamkeit für Krisen.
Um mal so die Größenordnung einmal in Relation zu bringen, ja, zwischen diesen verschiedenen Konflikten nehme ich an, hoffe ich, ja, dass diese vielen afrikanischen Konflikte, die wir haben, tatsächlich auch in ihrer, sag ich mal, in ihrem Ausmaß auch nicht mit dem mithalten kann, von denen...
Das kannst du so nicht sagen.
Das kann man nicht sagen.
Nein. Okay. Sie haben in ihrer Auswirkung auf Europa, also auf das, was wir als Betroffenheit empfinden, haben sie einen ganz anderen Stellenwert. Aber wenn du dir den Kongo anguckst, gut, im Moment geht's da so halbwegs, aber da sind Millionen von Menschen in den letzten Jahren ums Leben gekommen.
Naja.
Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es gab irgendwo eine Zahl, wenn man das mit dem Zweiten Weltkrieg vergleicht, dann waren es eigentlich fast mehr umgerechnet auf die Bevölkerungsgröße.
Oh.
Insofern, das sind schon ganz massive Konflikte, aber wie gesagt, die betreffen uns in Europa nicht und dann nehmen wir sie auch nicht ganz so wahr.
Aber Ukraine betrifft uns natürlich allein schon von der geografischen Nähe ganz doll.
Ja.
Wo informierst du dich denn, falls ich mal vorneweg einfach so fragen darf über sowas? Also ich meine, wir kennen jetzt alle die Presse, die der man ja immer ein bisschen unterstellt, dass sie voreingenommen sei, beziehungsweise jetzt nicht auf jeden Fall.
Naja gut, ich lese sehr, sehr viele verschiedene Medien.
Klar.
Quer durch. Ich rede mit vielen Leuten, gerade was dann halt die deutsche Perspektive angeht. Also ich bin ja, wie wir anfangs schon gesagt haben, ich bin ja von Haus aus Journalist.
Ja.
Also rede ich mit Leuten aus dem Verteidigungsministerium, aus der Bundeswehr. Heute habe ich mit einem aus dem russischen Militärattaché-Stab geredet. Also ich sehe schon zu, dass ich möglichst breit mit verschiedenen Leuten rede, mir Sachen angucke.
Also viele Originalquellen sozusagen. Also du
möglichst Originalquellen. Das ist auch sowas, haben wir eigentlich schon mal im Blog erwähnt, dem Namen nach? Nee, wir haben es erwähnt, aber wir haben nicht gesagt, dass augengeradeaus.net heißt.
Wir erwähnen es noch ein paar
Mal. Ja, habt ihr das gehört? Ihr geht jetzt auf augengeradeaus.net. Und
na, im Moment bin ich ja hier und rede und schreibe da ja nichts.
Also ja, und ja, aber man kann das alte nachlesen.
Ja,
das
ist so ein
asynchrones. Ja, ja.
Könnt ihr euch mal umsehen.
Stimmt, ist ja asynchron. Mit dem Gedanken muss ich jetzt auch erst mal klar machen. Nein, wo ich dann oft auch meinen Lesern klar mache, die kommen dann, schreiben in die Kommentare irgendeinen Link, guck mal hier. Und ich sage, das ist ja nett, aber ich muss nicht ein deutsches Medium nehmen, das eine amerikanische Zeitung abschreibt, das über eine Originalquelle aus dem Pentagon berichtet, sondern ich guck mal lieber, ob man nicht die Originalquelle aus dem Pentagon kriegt. Und das ist keine Hexerei, dann geht man nämlich auf die Webseite vom Pentagon und da steht, da sind die Amis übrigens richtig gut drin, da steht dann zum Beispiel das Transkript von dem, was der Minister oder was der Stabschef oder so letzte Nacht erzählt hat. Das ist relativ fix im Wortlaut verfügbar und dann kann man nämlich im Original gucken, was hat Chuck Hagel gesagt. Und darauf beziehe ich mich eigentlich immer ganz gerne. Also so nah wie möglich versuchen, an eine originäre Quelle ranzukommen.
Okay. Aber wie ist das? Also ich meine, gerade jetzt beim Ukraine-Konflikt finde ich das wirklich unfassbar unübersichtlich. Ich meine, bisher leugnen, also ich wollte jetzt gerade den Witz machen, wieso redest du mit dem russischen Militärattaché? Die Russen haben doch gar nichts mit diesem Konflikt zu tun.
Naja, er hat mir auch gesagt, es gibt keine russischen Soldaten in der Ukraine.
Nee, die machen ja nur Urlaub.
Naja, gut. Jedenfalls, das war auch seine Aussage.
Ja.
Yeah. Also, aber ich finde es wichtig trotzdem.
Aber Hauptsache Originalquelle.
Nein.
Ist das das erste Mal, dass ein Krieg stattfindet und eine Seite leugnet, überhaupt beteiligt zu sein?
Jetzt weiß ich jetzt
nicht. Nein, es gibt doch schon Stellvertreterkriege.
Ja, Stellvertreterkriege gab es immer. Das ist natürlich richtig. Gerade in Afrika gab es die immer. Aber auch anderswo. Nee, insofern, ich glaube nicht, dass das erste Mal ist. Und
aber mal eine ganz grundsätzliche nochmal Frage. So dieses Ding so mit so Kriegserklärung, das ist vorbei, ne? Also das gibt's nicht mehr,
das oder? Das ist out. Mir hat zwar mal ein Diplomat erzählt, er habe in seiner Ausbildung noch gelernt, wie man formvollendet korrekt eine Kriegserklärung aufsetzt.
Das ist auch eine wichtige Schlüsselqualifikation.
Nein, ich glaube, das ist ziemlich
wie viele traurig. Kriege konnten nicht stattfinden?
Nein, das war vor 100 Jahren. Nicht? Das, also das Deutsche Reich erklärt Russland den Krieg oder so etwas. Das gibt's ja eigentlich praktisch gar nicht mehr.
Ja, ja.
Wir hatten vor 2 Jahren oder sowas die ersten Kriegserklärungen über Twitter sozusagen. Wobei das formal natürlich also, im Sinne des Völkerrechts.
In meiner Timeline jeden Tag 12.
Ja, ja, gut. Das ist dann aber eher dein Kleinkrieg. Wobei das formal natürlich in dem Sinne keine Völkerrechte.
Welcher Krieg war das, der da erklärt worden ist?
Also ich behaupte, das erste war, als die kenianischen Truppen nach Somalia reingegangen sind. Das ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre her oder so. Da haben die nämlich über Twitter verkündet und wir werden mit unseren Kampfjets folgende Städte angreifen.
Okay.
Und das lief dann über Twitter, über den offiziellen Twitter-Account des Sprechers der kenianischen Streitkräfte.
Okay.
Nun kann man sich natürlich fragen, ein bisschen komisch, wie viele Leute in Somalia sind auf Twitter? Eher wenig. Aber es gibt, und das soll man nicht unterschätzen, eine riesengroße somalische Diaspora. Die sitzt dann in San Francisco oder in London oder auch in Berlin meinetwegen. Und die sind natürlich auf Twitter und überhaupt auf Social Media miteinander vernetzt.
Und die informieren dann die Leute?
Die rufen dann ihre Cousine, Tante, was auch immer in Bosaso an oder so und sagen, übrigens, die Kenianer sagen, die wollen jetzt...
Über 12 Ecken hat dann auch der Präsident des angegriffenen Staates dann erfahren, dass er angegriffen wurde.
RT.
Genau. So, komm mal.
Nee, das solche Sachen. Ja. Und aber das ist dann Social Media und Krieg ist dann noch ein ganz...
Da hast du noch einen Vortrag, hast du einen Vortrag mal gehalten, ne? Jetzt auf der Republika.
Auf der Republika voriges Jahr, dieses Jahr nicht, ja.
Ja, dieses Jahr nicht. Genau. Ja, spannende Sache. Also ich war noch gerade noch bei dieser Gesamtschau, ja, irgendwie. Also einerseits sagst du, teilweise sind diese afrikanischen Konflikte, von denen man wirklich gar nichts in den Medien bekommt, sind teilweise größer als die, über die wir reden.
Ja, ja. Ja gut, größer im Sinne oder von betroffenen Personen.
Ja, ja.
Ob sie in der weltpolitischen Auswirkung größer sind, offensichtlich nicht.
Genau.
Also, was in der Ukraine passiert zum Beispiel, ist ja nicht in erster Linie oder nicht nur deswegen bedeutend, weil Menschen in diesen Auseinandersetzungen ums Leben kommen, das ist schlimm genug. Es ist aber vor allem deswegen bedeutend, weil sich sozusagen wieder zwei große Machtblöcke gegenüberstehen.
Ja, das ist das Spannende, ne? Das ist genau. Ja, ich meine,
also die Kettenreaktion, die das Ganze auslösen
genau,
könnte.
Wir sollten dann vielleicht tatsächlich jetzt einfach mal Ukraine, weil das glaube ich der spannendste Konflikt ist, einfach mal
anschauen. Man kann auch über ISIS, das ist vielleicht sogar noch ein Tick spannender. Aber gut, es hat beides seine Berechtigung.
Also machen wir mal Ukraine. Also ich habe jetzt gerade am Donnerstag nochmal Marina Weißband getroffen, mit der haben wir schon mal über Ukraine geredet hier in diesem Podcast.
At Aphelia auf Twitter, da wird es auch alle wissen. Ja.
At Aphelia. Und sie war jetzt ja gerade vor 2 Wochen wieder da. Ja, ich meine, sie hat jetzt auch nichts anderes zu berichten als ich sag mal so, man kann ja das eigentlich nur noch so eingrenzen mit irgendwie bestimmte Leute in den Medien oder bestimmte Medien sehen, ja. Also ich finde das ja mittlerweile so unübersichtlich, die Interpretationsspielräume, die sich dort genommen wird. Ich bin seit dieser Ukraine-Geschichte, also seit auch diese Revolution angefangen hat, bin ich komplett unentschieden, was dort passiert und ob das gut ist oder schlecht ist und wo das hinführt und wer schuld ist und wer nicht schuld ist. Also ich habe wirklich das Problem, ich sehe da halt also schon bei der Revolution habe ich da keine gute Seite gesehen, ja. So.
Ja, jetzt reden wir über was anderes als diese Revolution auf dem Maidan. Wir reden ja über eine Region im Osten der Ukraine, wo wirklich Gewalt herrscht, wo wirklich militärische Auseinandersetzungen passieren. Mhm. Das hat erstmal per se eine ganz andere Qualität als die Proteste auf dem Maidan.
Ja.
Auch wenn es da Gewalt gab, wenn es da Schusswechsel
ist halt
gab.
Das ist ja eine Reaktion darauf. Ne?
Also das ist eine Folge, sicher. Aber wir haben eine Region innerhalb eines Landes, wo auch eine bestimmte Bevölkerung dominiert, die sich ganz offensichtlich weniger diesem Staat zugehörig fühlt.
Vor allem den neuen Staat, ne? Also der dem postrevolutionären Staat zugehörig fühlt.
Weil ja, vorher, okay. Das,
also einer Russland-treuen Ukraine haben sie sich anscheinend doch relativ.
Ich kann das nicht einschätzen. Also ich weiß nicht, wie stark die russische oder die russischstämmige Bevölkerung in der Ostukraine sich vor dem Maidan mit der Ukraine verbunden gefühlt hat.
Das ist ja überhaupt dieses ganze große Fragezeichen, weil das ist ja, was Russland natürlich darstellt, ist, das sind alles Russland-treue Menschen, die einfach ihrem Russland-treuen Wunsch zu Russland gehören zu wollen, Ausdruck verleihen. Ja, das ist so die Interpretation.
Durch Schusswaffengebrauch.
Genau. Und von der Ukraine aus gesehen wird dann, also beziehungsweise von den Ukrainern, also von den anderen Ukrainern heraus gesehen, ist dann die Interpretation, nein, das sind alles aufgestachelte und durch die russische Soldaten aufgestockte Freischärler, Paramilitärs, die hier irgendwie Stress machen. Und das ist ja schon eigentlich der Grundkonflikt dieser Interpretation. Also da fängt es ja schon an, finde ich.
Da fängt es an. Und wenn du jetzt von mir eine einfache Antwort erwartest, nach dem Motto, wer hat denn nur recht oder so, kann ich dir natürlich auch keine geben. Ich will mal auf.
Na gut, also den können wir noch einladen.
Ja, okay.
Schnell. Wer kann denn einfache Antworten liefern jetzt hier mal?
Nach 24 Minuten sind wir durch. Ist doch super. Aber vorhin fiel ja, ne, Max, du hast glaube ich gesagt, hier Schottland.
Ja.
Da haben wir ja auch die Situation, dass in einem Staat ein Landesteil sagt, ey, wir wollen nicht mehr zu euch gehören, weißt du. So. Der Prozess,
haben wir häufig also, ne?
Ja, gut. Der Prozess ist ja eine ganz andere. Mhm. Also es erheben sich ja nicht die schottischen Clans in den Highlands und werfen die britischen oder englischen Besatzer raus.
Diesmal nicht.
Diesmal nicht. Das, eben, und das ist genau der Punkt. Vor 300, 400 Jahren lief das alles noch ein bisschen anders, auch in Schottland oder zwischen Schottland und England. Das Verrückte ist eigentlich, dass diese Muster der gewaltsamen Auseinandersetzung, dass die wieder da sind. Dass die in Europa wieder da sind. Dass die anderswo gab, okay, jetzt kann man natürlich sagen, auf dem Balkan haben wir natürlich auch ähnliche Dinge
gesehen. Ja, so richtig weg waren die doch nie, oder?
Für Europa in der Nachkriegsordnung
naja, also davon hier in Spanien mit
es gab, Basken. Es gab so immer Formen von Terrorismus, aber es gab nie die breite baskische Volksrevolutionsarmee.
Die Iren haben ja auch noch bis vor kurzem gebombt. Ne? Also, ja. Ja, aber das ist was anderes, ist Terrorismus dann. Ja,
Gehen mal, okay, aber dass es wirklich flächendeckend militärische Auseinandersetzungen gibt und dass ganz offensichtlich ein anderer Staat involviert ist. Das hat eigentlich eine neue Qualität. Mhm. Also ich erinnere mich so ein bisschen, weil ich jetzt noch etwas älter bin, als ich aufs Gymnasium kam, hatte ich einen Schulatlas. Da waren die Gebiete Westpolens mit der dicken Schrift versehen, vorübergehend unter polnischer Verwaltung.
Okay.
Ja, das war also Anfang der 70er Jahre, das war Standard.
Vorbrand.
Bitte?
Bevor Brand den die
ja, bevor die Ostpolitik wirklich gegriffen hat, bevor...
So, das war tatsächlich sozusagen die allgemeine Raison, zu sagen, okay, das ist jetzt nur so vorübergehend, genau. Ist das Großdeutsche Reich.
Nee, noch nicht mal. Es geht ja nicht um das Großdeutsche Reich, sondern es geht um die Gebiete, die auch deutlich vor dem Zweiten Weltkrieg zu Deutschland gehörten, aber nach dem Zweiten Weltkrieg halt dann polnisch wurden. Okay. Und also in meinem offiziellen Schulatlas stand dann vorübergehend unter polnischer Verwaltung. Mhm. Und das ist jetzt so 40 Jahre her. Und da hat sich doch schon einiges geändert. Also die Deutschen haben irgendwann auch offiziell erklärt, letztendlich mit den 2+4 Verträgen Anfang der 90er Jahre, dass sie auf diese Gebiete verzichten. Mhm. Und dass nicht irgendwann eine Bundesregierung sagt, ach, jetzt wollen wir das doch mal wieder haben oder so.
Ich meine, sagen kann sie es immer noch.
Ja, aber kann sie eigentlich nicht mehr, weil...
Mit der AfD sind jetzt wieder Leute am Start, die könnten dann vielleicht...
Ja.
Ach, in der CDU gibt es auch einige von.
Ja, ja klar. Aber es ist nicht... einfach um den Unterschied klar zu machen, das war ein offizielles Schulbuch damals.
Ja, klar.
Und das ist heute undenkbar.
Ja.
Ja, also es wird immer irgendwelche Leute geben, die sagen, okay, hätten wir gerne, aber es ist eigentlich undenkbar. Mhm. Und ich bin jedenfalls dann so in so einer Nachkriegssituation aufgewachsen, trotz kaltem Krieg, wo aber eigentlich immer eine gewaltsame Veränderung von Grenzen als der schlimmste anzunehmende Fall galt. Mhm. Und deswegen sehe ich, oder vielleicht auch Leute meiner Generation, das mit einem gewissen Erschrecken, dass sowas ja einfach wieder passiert.
Und das, obwohl du ja nun sozusagen Kriegsjournalist bist, ja? Also du berichtest ja schon nicht seit gestern über solche Konflikte, aber dass das jetzt halt so nahe ist, ist denn schon für dich auch...
Ja, das ist in Europa passiert, das finde ich.
Das ist schon für dich schon okay.
Ja, es ist ja schon verdammt nah.
Weil das ist passiert ist, das ist ja, das
was ich,
passiert,
also,
das weißt du ja. Ne?
Ich, also, ja, kann ja mit meinen 3,5 Sätzen, also so, ich war ja nun öfters mal in der Ukraine in meinem Leben, also oder auch da, also auf der Krim damals, als es noch Sowjetunion war und jetzt halt in der Ukraine und so. Und es gibt halt definitiv diese starke Spaltung zwischen der West- und der Ostukraine, die auf der einen Seite halt schon über die Sprache, die eine Hälfte spricht, ist tatsächlich zum Großteil russisch dominiert und die sprechen da auch russisch und in der Westukraine wird halt ukrainisch gesprochen und russisch ist verpönt und wird halt quasi, obwohl die Sprachen jetzt nicht so weit auseinander sind und sowas, und man sieht das ja auch immer an den Wahlen, dass so dieses, die haben ja nie eine wirklich stabile Regierung gehabt, sondern es war halt immer relativ 50-50 und wer welche Seite gerade dominiert, war mehr oder weniger Glückssache sozusagen. Mhm. Und
Ich muss jetzt gestehen, über die Ukraine als solche kann ich relativ wenig sagen. Mhm. Also ich bin weder ein Russland-Fachmann noch ein Ukraine-Fachmann. Ich beobachte das natürlich unter diesem Aspekt, dass so eine gewisse Blockkonfrontation zwischen Russland auf der einen und der NATO auf der anderen Seite politisch läuft, immer in der Hoffnung, dass sowas nicht aus welchem Grund auch immer irgendwelche Weiterungen hat, die
Herr Wiegold, ist der Kalte Krieg zurück? Das wäre jetzt so eine typische Journalismus.
Das wäre so eine typische Journalismusfrage. Auf jeden Fall ist ein bisschen die Rhetorik des Kalten Krieges zurück, auf beiden Seiten übrigens. Sowohl bei der NATO als auch bei den Russen. Bei der NATO oder in der NATO ist sie sicherlich auch deswegen zurück, weil gerade die osteuropäischen NATO-Mitglieder, also vor allem Polen und die baltischen Staaten, die haben, wenn man mit denen redet, sondern die vermitteln einem, wir fühlen uns ganz real bedroht von Russland.
Okay.
Also gerade die Balten.
Weil die sind ja schon NATO, ne? Irgendwie.
Ja, die sind in der NATO.
Genau, ja.
Da gibt es ja auch Streit drüber, ob das rechtens war, weil es gab gewisse mündliche Zusagen nach der deutschen Einheit, dass die NATO sich nicht weiter nach Osten ausdehnen würde. Die sind allerdings nie, auch wenn manche Leute das immer wieder behaupten, aber sie können es halt nie belegen, die sind nie in völkerrechtliche Verträge gefasst worden.
Okay.
Sondern da gab es gewisse mündliche Absprachen. Und dann war natürlich irgendwann der schwierige Punkt, jetzt werde ich wahrscheinlich dann irgendwann als Kriegstreiber beschimpft, wenn ich das sage, dass vor allem die baltischen Staaten, Estland, Lettland, Litauen, gesagt haben, aber wir wollen in die NATO. Wir waren lang genug zwangsweise Teil der Sowjetunion. Wir sind da jetzt raus. Und für unsere Sicherheit haben wir das Gefühl, oder wir fühlen uns in der NATO sicherer.
Da kann ich ganz kurz intervenieren, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser Schritt in die NATO auch von vielen, gerade Ostblockländern, verstanden wurde als erster Schritt in die EU.
Nee, noch nicht mal. Also ich habe das auch lange so gesehen und dann habe ich mit einer befreundeten Journalistin aus Slowenien gesprochen. Also einer dieser Staaten, die beim Zerfall Jugoslawiens entstanden sind, recht kleiner Staat. Und die sagte mir, das ist über 10 Jahre her, da waren die weder in der EU noch in der NATO. Und die haben gesagt, wenn wir jetzt die Wahl hätten, EU oder NATO, würden wir sofort sagen NATO.
Okay.
EU ist okay.
Weil NATO ist ja nur Sicherheit. Ne?
Ja, also, ja. EU ist okay, wirtschaftliche Vorteile wollen wir natürlich alles, aber für uns steht an erster Stelle NATO.
Okay, also die fühlen sich wirklich, wirklich, wirklich bedroht von Russland.
Ja. Naja, ich meine, wie man jetzt in der Ukraine sehen kann, jetzt vielleicht auch nicht so ganz zu Unrecht.
Aber Russland hat bisher jedenfalls meiner Beobachtung nach keine expansive Politik getrieben, oder? Ist das so? Sie haben halt versucht, so Tschetschenien davon abzuhalten, sich zu spalten und solche Geschichten.
Aber definiere expansive Politik.
Ja.
Also das Problem ist ja Krim. Sagt Russland, war ein Teil Russlands, ist ein Teil Russlands, wird immer ein Teil Russlands sein. Völkerrechtlich gesehen gehört die Krim zur Ukraine. Insofern hat keine expansive Politik betrieben, ist nach dem russischen Selbstverständnis richtig, nach dem Völkerrecht durchaus nicht.
Aber ich meine jetzt
auch
vor Krim, ne? Also ich meinte jetzt, also du berichtest ja von einem Gespräch, das wahrscheinlich vor der Ukraine
Krieg. Ja, deutlich vor der Ukraine. Ja, klar.
Ne? Das
klar.
Heißt also mit anderen Worten, es gab zu diesem Zeitpunkt noch keinen Anlass zu glauben, dass also jetzt kann man durchaus vielleicht das in Erwägung ziehen, dass Russland eine expansive Politik
betreibt. Nein, ja? Russland betreibt ja nicht eine expansive Politik in dem Sinne, wir möchten Länder erobern. Das
also bisher jedenfalls.
Nee, kann man auch, würde ich auch weiterhin nicht so sehen. Aber es ist auch eine Frage der Wahrnehmung. Zum Beispiel die baltischen Staaten mit ihrer teilweise sehr großen russischen Bevölkerung oder russischstämmigen Bevölkerung. Dann kann man die Frage stellen, ja, hat Russland ein Recht oder sieht Russland die vielleicht einfach als früheren Teil der Sowjetunion als eigentlich natürlichen Teil Russlands? Das ist doch eigentlich der Punkt. Also keiner unterstellt Russland, dass die losgehen und neue Länder erobern wollen. Das ist, darum geht's überhaupt nicht. Aber zu sagen, Moment, das war doch eigentlich immer unsere Sphäre. Das gehörte doch eigentlich schon immer zu uns.
Ja, aber das ist ja auch schwierig, ne? Ich meine, die Ukraine, also was ist Russland, ne? Also jetzt historisch betrachtet. ich meine, solche, die ganzen Länder, die viele der Ostblockländer, die gibt es ja erst seit kurzem. Ja, also relativ, also historisch kurzer Zeit. So Polen gibt es ja auch erst seit.
Ja, Polen gab es immer in wechselnden Konfigurationen ja. sozusagen.
Ja, ja, aber eine Zeit lang war es auch einfach nur Russland. Ja,
ja und, ich meine, es gab und auch eine.
Ukraine war auch nochmal einfach ganz normal Teil Russlands.
Teil der Sowjetunion.
War nicht vor der Russland, nicht vor der Sowjetunion nicht auch Teil Russlands?
Das Zahnreiches.
Ja, das Russische Zahnreiches. Das ist ja.
Also das heißt mit anderen Worten, so rein historisch gesehen ist das ja auch schwierig. So.
Ja gut, aber deswegen habe ich ja vorhin meinen Schulatlas erwähnt. Historisch gesehen ist eine Stadt wie Breslau, ist eine Stadt wie Breslau deutsch. Historisch gesehen ist es eine deutsche Stadt.
Na klar, natürlich.
Aber
irgendwann muss man sich davon verabschieden.
Sonst käme man zu dem Punkt, es müsste zurück.
Das sehe ich absolut richtig, genauso. Ne? Aber wenn wir jetzt irgendwie darüber reden, was Russland ist als einen legitimen Teil von sich begreift oder nicht, dann ist ja der einzige Anhaltspunkt, den man dafür hat, ist die Geschichte. Ne? Also
ja, auf der anderen Seite ist Geschichte so wechselhaft über die Jahrhunderte. Sonst landen wir irgendwann beim Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation.
Das ist ja auch das große Problem vom Nahost. Da kommen wir nochmal drauf, aber das im Endeffekt ist ja auch ständig von jemandem. Aber auf jeden Fall, wir können uns sicher sein, dass irgendwo muss er, wenn Russland jetzt irgendwie argumentiert, dass irgendetwas ein legitimer Teil von sich ist, dann kann es ja nur historisch argumentieren. Ja?
Oder über die Bevölkerung. Das ist wiederum das, was den Esten zum Beispiel Sorgen macht, weil da ist, ich glaube, etwa ein Viertel der Bevölkerung ist russischstämmig.
Okay.
Das sind also diese Geschichten. Ich war aber davon ausgegangen, wir waren von dem Punkt gekommen, wenn man von Russland aus guckt, ist die NATO immer näher an die russische Grenze rangerückt. Ja. Aus Sicht der jeweiligen betroffenen Staaten, Balten, Polen, Rumänen und so weiter, haben die sozusagen gesagt, wir wollen unter diesen NATO-Schutzschirm. So, das sind diese beiden Perzeptionen, die aufeinanderstoßen, mit denen wir jetzt das Problem haben. Und das, was in der Ukraine passiert, hat zu einem ganz großen Teil sicherlich auch damit zu tun, dass Russland sagt, nicht noch ein Land, wo die NATO an uns ranrückt.
Okay, ja, ja.
Ja, wobei ja. Es gab ja in der Ukraine keine Mehrheit bislang für einen NATO-Beitritt. Aber es wurde zumindest auch schon mal drüber nachgedacht. Und die Assoziierung mit der EU oder das Heranrücken an den Westen war und ist natürlich für Russland ein Alarmsignal, nach dem Motto, wir werden noch weiter eingekreist und die NATO rückt uns noch näher auf die Pelle.
Naja, und dann eben auch, also ich meine, hat ja Russland offensichtlich schon so ein bisschen, also wo wir jetzt gerade bei den natürlichen Einflusssphären, also vielleicht jetzt nicht das Territorium, aber so dieses, das ist noch irgendwie, das gehört noch irgendwie dazu, das haben sie ja schon nach wie vor sehr stark. Also so dieses, ist ja nicht der erste Konflikt mit der Ukraine, sondern bisher war da immer, dass sie dann Öllieferungen oder Gaslieferungen eingeschränkt haben, etc. pp. Also sie haben ja schon, wenn es irgendwie nicht so ganz nach ihrem Willen ging, dann haben sie ja schon gesagt, da müssen wir jetzt mal jemanden bestrafen, damit die mal wieder sehen, wo es lang geht. Ja. Also das ist ja...
Abhängigkeit ist auf jeden Fall immer da gewesen, ja. Das ist ja
aber soll ich noch ein paar komplizierte Sachen erklären? Nee,
ich will noch mal ganz kurz da bleiben, also bei diesem Bedrohungsgefühl Russlands.
Ja.
Ne? Das ist ja jetzt auch etwas, worüber wir schon seit längerem sprechen. Also sei es jetzt diesen Raketenschutzschirm, den die Amis da machen wollten, da war das ja auch schon in meinem Gespräch, die Russen fühlen sich jetzt hier auch schon langsam irgendwie eingekreist. NATO-Osterweiterung haben wir auch schon länger drüber gesprochen, dass es diese Effekte haben könnte. Ist jetzt also praktisch nur das eingetreten, was immer befürchtet wurde, dass halt tatsächlich dieses NATO-Ding zu nah an Russland rangetreten ist und jetzt haut Russland einfach so doll um sich, wie es kann, um sich die NATO vom Leib zu halten. Ist es die Erklärung?
Ich weiß nicht, ob Russland so doll um sich haut, wie es kann. Ich glaube, es könnte noch eine ganze Menge mehr.
Okay, das stimmt, ja.
Aber ja, ein bisschen geht schon in die Richtung, dass Russland sagt, ihr habt einfach eine Grenze überschritten.
Darum überschreiten wir jetzt auch eine Grenze.
Aber die Ukraine hat ja diese Grenze selbst überschritten. Das ist ja
das ist halt eine Frage der Wahrnehmung halt. Ja. Nicht? Ja, es gibt auch Leute, die die Ansicht vertreten, die die EU und die NATO und der Westen insgesamt habe natürlich
die Revolution befeuert.
Ja, ja, und durch seinen massiven Einfluss in der Ukraine sozusagen, wie heißt das in dem Sprachgebrauch, die faschistische Junta installieren wollen, um damit Russland weiter einzukesseln. Mhm. Ja. Ich muss jetzt nochmal einen Begriff einführen, auch wenn es ganz kompliziert ist, nämlich die NATO-Russland-Grundakte. Ja, okay, ne? Wahnsinn, warum redet ihr über so einen Scheiß? Das ist ein Grundlagenvertrag zwischen der NATO und Russland von 1997, wo man eigentlich das Gefühl hatte, oder die Intention war für die NATO, aber auch für Russland, es sind nicht mehr Gegner. Nach diesen ganzen Jahrzehnten des Kalten Kriegs, der ist vorbei. Und jetzt sehen wir mal, wo wir miteinander kooperieren können, wie wir uns aufeinander zubewegen, was wir gemeinsam machen können. Und dann gab es halt dieses Abkommen, die sogenannte Grundakte, wo zum Beispiel drinsteht, und das ist in der jetzigen Situation ganz wichtig, die NATO verzichtet darauf, Kampftruppen, starke Kampftruppen in den östlichen Ländern zu stationieren. Ja, das war die Zusage der NATO. Deswegen haben wir jetzt ja auch auf dem NATO-Gipfel vor einer Woche in Wales, gab es ja Beschlüsse für neue Eingreiftruppe und so weiter, die aber nicht im Baltikum oder in Polen stationiert werden sollen, sondern immer rotieren. Also es gibt Übungen, wo da mal ein paar tausend Soldaten zu einer Übung eingeflogen werden. Aber es wird nicht das passieren oder es soll nicht das passieren, was während des Kalten Krieges zum Beispiel in Deutschland Standard war. Riesige amerikanische Garnisonen, aber auch kanadische, französische, ja, belgische und so weiter. Das ist also eigentlich der Versuch, da noch ein bisschen gesunden Menschenverstand zu bewahren. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass die meisten NATO-Staaten auch gegen den Widerstand aus dem Baltikum gesagt haben, wir bleiben bei diesem Vertrag. Also diese Grundakte gilt für uns weiter. Mhm. Das ist, muss man mal mit im Hinterkopf behalten. Nun plant die NATO zwar logistische Basen in den östlichen Ländern aufzubauen, also es ist alles da, vom Panzer bis zum Butterbrot, es müssen nur noch die Truppen einfliegen. Das ist so unterhalb dieser Schwelle, dauerhafte Stationierung.
Also Sie gucken jetzt mal, wie weit kann man den Begriff Stationierung einschränken, ohne dass er... Ja.
Oder wie Merkel gesagt hat, unterhalb dieser Schwelle ist eine ganze Menge möglich.
Okay. Mhm.
Also mit anderen Worten so, nein, wir parken die Panzer hier nur. Die sollen hier nur, wir brauchen halt einfach nur einen Parkplatz.
Nö, schon mit der, also es gab ja in Deutschland früher auch, ne? Es gab ja riesige amerikanische Depots und dann gab es die sogenannten Reforger-Manöver. Return of Forces to Germany. Dann wurden so einmal im Jahr etliche tausend, zigtausend amerikanische Soldaten eingeflogen, gingen in ihre Kaserne, öffneten das Depot, ließen mal den Panzer an, fuhren damit durch die Gegend, hinterstellten sie wieder, abflogen nach Hause.
Also einfach nur um zu zeigen,
wir können.
Wenn es losgeht, geht's
wenn's
los.
Wenn es nötig ist, können wir.
Okay.
Ja,
okay.
Das ist der Punkt.
Wie ist das denn, was ich mich immer so bei diesen, also gerade, also so auf der russischen Seite ist ja im Wesentlichen hat man da ja immer das Gefühl, dass Putin da quasi alleine entscheidet. Ist natürlich jetzt wahrscheinlich ein Bild, was wir haben. Wie viel ist da Strategie? Wie viel ist da vielleicht auch aus dem Bauch heraus Entscheidung? Wie viel ist einfach nur um Populismus? Also ist das wacht Putin morgens auf und sagt sich, jetzt mache ich das?
Erstmal vielleicht kann ich mal fragen, was hat Putin vor? Hast du eine Idee?
Keine Ahnung.
Gar nichts?
Keine Ahnung. Also ich denke, es ist recht klar erkennbar, er will ein, so, sagen wir mal so rum, was viele in Russland als einen Bedeutungsverfall des Landes wahrgenommen haben. Also die einstige Supermacht Sowjetunion war natürlich eine ganz andere Hausnummer als Russland jetzt. Ja. Ich glaube,
Dachte sie.
Ja, nee, aber ich glaube, es gibt Leute in Russland, die sagen, also Entschuldigung, wir waren mal eine Supermacht und eigentlich sind wir immer noch eine oder haben das naturgegebene Recht. Wir
sollten gefälligst alle sein.
Alles andere ist so eine gewisse Kreml-Astrologie. Also ich erinnere mich ja noch, wie man vor 30 Jahren oder so, da gab es dann Spezialisten, die Pravda im Original lasen und zwischen den Zeilen lasen und mal nachguckten, was es bedeutete, wenn irgendeiner schon drei Ausgaben nicht erwähnt worden war oder einer war dann mit Foto auf Seite 1 statt auf Seite 3 und das hieß, im Kreml gab es eine Machtverschiebung und all solche Geschichten. Kann ich nicht beurteilen. Weil nee, muss man Russland-Kenner fragen.
Aber so rein aus diesem strategischen Blick auf Schlachtfeld, ja, also der scheint da ja irgendwie. Es gibt ja Truppenvorstöße in eine bestimmte Richtung und es gibt, also klar ist, die Krim ist, die sind auf der Krim, um sie zu behalten, ja. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Das ist klar.
Aber wie weit sie jetzt in den Osten, in den Westen der Ukraine, wie weit die reingehen wollen und was sie dort wollen, ob sie da vielleicht einfach nur einen teuren Frieden erpressen wollen oder ob sie dort einfach nur oder ob sie tatsächlich dort Land behalten wollen. Also das ist das nicht irgendwie auch aus der militärischen Handlung heraus erklärbar?
Aus den militärischen Handlungen heraus ist eine Absicht erklärbar oder vermutbar, nämlich dass es eine Landverbindung zwischen Russland und der Krim gibt. Also die Krim als Halbinsel hat ja den Landzugang nur über die Ukraine. Mhm. Es gibt von Russland aus eine Fährverbindung. Also das ist eigentlich nichts, was man will, sondern man will eine stabile Landverbindung. Deswegen gehen natürlich Vermutungen dahin, dass entlang der Küste des Asowschen Meeres, das so hinter dem Schwarzen Meer da oben, mal auf die Karte gucken, bis hin zur Krim ein Streifen,
Ein Korridor,
eben nicht mehr unter Kontrolle der Regierung in Kiew sein soll.
Okay.
Sondern nicht zwingend Russland wird, aber irgendwie unter Kontrolle pro-russischer Kräfte.
Aber das wäre ja noch relativ bescheiden, ne? Also Russland könnte ja auch
durchaus. Ja. Naja, also Frage des. Erstmal müssen sie die Insel. Also schon, dass die Krim haben, ist ja schon mal jetzt nicht.
Nein, das ist die Frage.
Relativ einfach, die Krim, ne? Also das haben sie ja, die haben sie ja im Handstreich genommen, ne?
Naja, aber bloß weil du was im Handstreich nehmen kannst, ist das ja noch lange nicht das.
Ja, solange die Bevölkerung halt dann unter dir ist, ist ja alles gut. Ja,
Krim war natürlich insofern ein anderer Sonderfall durch die starke russisch-freundliche oder russische Bevölkerung und natürlich, weil es schon eine massive russische Truppenpräsenz dort gab, weil es ja der Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte war.
Genau. Also das heißt also, okay, ich würde jetzt schon sagen, das ist das bescheidene Szenario. Also weil wenn jetzt Russland, also hältst du es für möglich, dass Russland tatsächlich sagt, okay, wir nehmen uns die Ukraine?
Aber wie viel hat das? Sorry, wenn ich jetzt nochmal kurz unterbreche. Wie viel hat da, also die Schwarzmeerflotte, die halt auf der Krim sitzt, das ist natürlich ein Horrorszenario für die Russen, dass quasi einer ihrer wichtigsten Stützpunkte sich in einem NATO-Land plötzlich befindet.
Ja, vor allem, weil es der einzige garantiert eisfreie Hafen ist.
Ah, okay. Den Russland hat?
Ja.
Okay, krass.
Alle anderen, also da oben im Norden, da gibt es auch welche, die haben weitgehende Eisfreiheit, aber sozusagen rund ums Jahr garantiert eisfrei wird schwierig, da muss man schon ins Schwarze Meer gehen. Ja. Das erklärt, warum die Krim für Russland gegenüber alles andere hinaus auch eine strategische Bedeutung hat.
Ja, das ist, glaube ich, auch unbesehen. Aber wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass das Russland, dass das Putin dann noch mehr will, dass er halt wirklich sagt, so, ich mache jetzt hier mal irgendwie Rambazamba und ich nehme mir die Ukraine so.
Das glaube ich eigentlich nicht.
Also, ich glaube es auch nicht. Aber
ich glaube, es geht ihm darum, möglichst zu verhindern, dass die NATO auch da an der Stelle an die russische Grenze rückt. Mhm. Und was andere ich gesagt hatte, diesen Land, also diese Landverbindung mindestens bis zur Krim unter Kontrolle zu haben. Was nicht heißt, dass es annektiert wird, dass es russisches Gebiet wird, aber dass zumindest diese Region kontrolliert wird von Leuten, die ihm wohlgesonnen sind.
Aber spielen wir das doch mal durch. Wenn er jetzt das wirklich dann sich zurückzieht, Krim plus Korridor, ja, das ist so sein Ding, und dann der Rest bleibt dann Ukraine, ja. Mhm. Dann ist doch wohl ganz klar, dass die Ukraine-Regierung ein noch viel vitaleres und krasseres Interesse daran hat, unter den NATO-Schutzstürmen zu schlüpfen, so schnell wie sie es können, als noch vorher. Ja, also er treibt sie ja quasi direkt unter den NATO-Schutzstürmen. Tja. Es sei denn, das ist auch eine Warnung an die NATO selber, zu sagen, so pass mal auf, sollte da nochmal irgendwie in Richtung NATO gedacht werden, dann gehen wir auch mal richtig los hier.
Kann ich alles nicht ausschließen, aber also das ist jetzt so ein bisschen die Crystal-Kugel, oder wie heißt das? Ja, okay.
Dann habe ich mal, es gab ja so ein bisschen technisches Thema jetzt nochmal reinzubringen, was mich sehr interessiert. Es gab ja so diese Selfies von einem russischen Soldaten, ja, der hast du wahrscheinlich mitbekommen, die auf Instagram gepostet hat, wo in den Bildern GPS-Koordinaten von der Ukraine drin waren, wo ich glaube eine gewisse Diskussion darüber stattfand, ob denn nicht das auch quasi ein Fehler im Handy sein könnte, kann ja immer sein.
Und so. Oder ob die Bilder nicht erst gesendet wurden, nachdem er in Russland war, weil verschiedene Netze und so weiter. Aber gut, ja.
Ja, genau. Und erstens, ist da noch irgendwas passiert? Also wird dann sowas ignoriert geflissentlich? Wird sowas ausgewertet? Ausgewertet jetzt, sage ich mal, von irgendwelchen Aufklärdiensten, die...
Das wird mit Sicherheit ausgewertet. Inwieweit sie das dann welche Folgerungen die daraus ziehen, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Ich denke schon, das wird sicherlich mit einbezogen. Es gibt ja den schönen Begriff OSINT, Open Source Intelligence, wo man also einfach durchflöht, was gerade in sozialen Netzwerken passiert, wie auf dem russischen, wie heißt das, V-Kontakte, V-Kontakte, ich weiß nicht, wie man das
ausspricht. Kontakte, würde ich sagen.
Kontakte, okay, also dieses russische Facebook-Äquivalent. Da werden sicherlich einige drauf gucken. Das Problem ist immer, gerade in diesem ganzen Bereich der Bilder, Social Media und so weiter, ist natürlich so viel Fake unterwegs im Moment. Das schönste Beispiel hatten wir gestern. Da startete nämlich ein Manöver unter amerikanischer Führung mit vielen NATO-Ländern, ein paar Deutsche sind auch dabei, in der Westukraine. Das Manöver heißt Rapid Trident, schneller Dreizack. Und wie gesagt, es sind drei Deutsche dabei, so als Übungsauswärter. Und seit einer guten Woche kursiert ein Bild im Internet von einem deutschen Leopard-Kampfpanzer, immer mit der Unterschrift Deutscher Leopard-Kampfpanzer in der Ukraine. Das ging sogar so weit, dass der amerikanische Botschafter in der Ukraine, in Kiew, Geoffrey Pyatt, dieses Foto gestern getwittert hat und dazu geschrieben hat, deutsche Kampfpanzer in der Ukraine. Ich habe mir das dann mal etwas genauer angeschaut und hatte noch ein paar Leserhinweise und tatsächlich stammt dieses Bild aus einem Video von einem Manöver in Deutschland 2012. Da kann man genau gucken, das Kennzeichen auf dem Panzer und die Aufschrift und so weiter, das ist genau daraus. Irgendjemand hat das in Umlauf gebracht und selbst die amerikanische Botschaft in Kiew fällt drauf ein.
Interessant.
Also das ist schon ganz witzig. Insofern ist da ziemlich viel Schrott unterwegs.
Aber ich frage mich auch bei der nicht ganz so Open Source Intelligence. Also ich habe mir so mit diesen Selfies, das ist ja nun offensichtlich ein Fall, der auftritt. Jetzt kann man sich ja mal vorstellen, wenn so ein russischer Soldat oder ein Soldat irgendeines ist auch Landes.
Was? Habe ich akustisch
gehört? Ist doch GPL.
GNU Public License. aber wenn jetzt ein Soldat eines und die haben wahrscheinlich offizielles Kartenmaterial, was sie nutzen sollen und sie haben halt ihre Telefone in der Tasche stecken. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Soldat einfach das Telefon rausholt und dann Google Maps anschmeißt?
Die ist ziemlich hoch, würde ich
sagen. Also Google hat doch wirklich mit aufgrund einfach dieser Information, Soldaten welcher Kontinente greifen gerade von wo aus auf unser Kartenmaterial zu oder noch schlimmer, gucken sich gerade welche Bereiche an.
Ja, Google weiß ja nicht zwingend, dass Soldaten sind. Würde ich doch zumindest mal unterstellen.
Müssen nicht automatisch Soldaten sein, aber also wenn du da plötzlich eine Truppe, die vorher sich immer nur auf dieser Kaserne begrenzt einfach, haben und plötzlich bewegen die sich dahin, dann kannst du schon...
Neben Fußgänger, Fahrrad und Auto müssen sie einfach noch...
Panzer.
Genau, der Panzermodus.
Die Modus, ne? Können sie den mal erkennen, die Soldaten sind immer so Panzer.
Der Direktmodus. Genau. Durch die Sende durch.
Mit dem Hinweis, bitte sei vorsichtig, manche Brücken auf deinem Weg könnten die Belastung nicht aushalten.
Dieses ist noch Beta. Bitte fahr vorsichtig. Erschieße nicht zu viele Zivilisten.
Vor allem die Netzbetreiber haben natürlich die ganzen Daten.
Aber das ist doch eigentlich, aber das ist jetzt ja, also Netzbetreiber, da könnte man ja sagen, okay, die sind wenigstens noch bei in dem Fall russischen Netzbetreibern eingeloggt.
Das weiß ich nicht, je nachdem wie weit sie in der Ukraine sind.
Das stimmt.
Sind sie dann zack,
Ukraine. Aber das ist, also Google hat ja da mit ziemlicher Sicherheit Daten, die, wo ich jetzt sagen würde, wenn da der Geheimdienst nicht drauf zugreifen würde, so irre können die gar nicht sein. Also das
würde ich vermuten, ja. Manchmal ist es auch einfach ganz, ganz simpel. Es gibt vom US-Militär gibt's ein Flugblatt für Soldaten, wo sehr genau erklärt wird, wie man bei seinem iPhone die Geolocation bei den Fotos abschaltet. Mhm. Weil es halt einfach die Fälle gab, das ist dann ein ganz anderer Ort, Afghanistan, dann machen die alle ihre Bilder, Sonnenaufgang überm Hindukusch, auf dem Bild ist auch nichts Geheimes drauf, ist eigentlich völlig unverfänglich. Nur wenn 20 Leute vom gleichen Ort Sonnenaufgang am Hindukusch da auf Flickr stellen oder Instagram oder wo auch immer, schön geo-getaggt und dann kannst du verfolgen, wo irgendwelche Einheiten langmarschieren oder so.
Genau,
da brauchst du noch nicht mal Zugriff auf irgendwelche internen Google-Daten oder so.
Ja.
Also das ist schon, es gibt natürlich in allen Armeen dann auch immer wieder entsprechende Verbote, die halten sich dann irgendwelche natürlich immer nicht. Von daher werden da sicherlich Daten erzeugt, ja. Also wer genau darauf Zugriff hat, ich wüsste es gerne, ich weiß es.
Es gab auch irgendwie interessante Geschichten irgendwie von irgendwelchen israelischen Soldaten, die dann im Vorfeld irgendwie irgendwas auf Facebook gepostet haben, so. Morgen
geht's los.
Morgen geht's los und dann noch die Stadt irgendwie in Gaza, die sie bombardieren wollen. Naja, egal. Aber auf jeden Fall, das ist auch mal ein spannendes Thema auf jeden Fall. Eine letzte Frage zu Ukraine. Wer hat denn jetzt diese Maschine runtergeholt?
Wir haben vorhin schon im Vorfeld darüber gesprochen ich fand's auffällig, wie selbstverständlich du von Abschuss geredet hast.
Ja, inzwischen rede ich selbstverständlich von Abschuss. Vorher behaupte ich, ich hoffe, ich habe es immer durchgehalten, habe ich gesagt und geschrieben, ein Absturz, vermutlich oder möglicherweise ein Abschuss. Also inzwischen nach diesem Zwischenbericht der Niederländer, der vor ein oder zwei Wochen, vorige Woche Dienstag war es, glaube ich, rauskam, deuten alle Daten, die vorliegen, auf einen Abschuss hin. Nämlich diese Einschläge, diese schrapnellartigen Einschläge, das plötzliche Abreißen sowohl der Kommunikations- als auch aller sonstigen Daten auf dem Flugschreiber. Also auch wenn es da dann vorsichtig heißt, externe Objekte mit hoher Energie, die diese Maschine getroffen haben, es war also mit ziemlicher Sicherheit kein Flugunfall, es war nicht irgendeine Fehlfunktion, es war kein Pilotenfehler, sondern es gab was von außen eingewirkt hat auf dieses Flugzeug. Jetzt schaut man sich das nächste an, es gibt ja genügend Bilder von den Trümmern, die da runtergekommen sind über der Ukraine, und da gibt's diese ganzen Einschläge, die, so sagen die Fachleute aus der Flugabwehr, eindeutig auf eine vom Boden abgeschossene Flugabwehrrakete hinweisen. Der Unterschied ist in der Regel, wenn du von einem Flugzeug ein anderes Flugzeug abschießt, hast du normalerweise eine Rakete mit Infrarot-Suchkopf, die auf die Hitze des Triebwerks aufschaltet.
Ach so, okay.
Ja, die also den heißesten Punkt sucht.
Und den probiert zu treffen.
Und dann wird halt das Triebwerk abgeschossen, dann bricht der Flügel ab oder so. Während diese Surface-to-Air, also diese Flugabwehrraketen vom Boden, so eine Splitterwolke erzeugen.
Okay, also einfach so quasi wie eine Schrotflinte, sage ich.
Wie eine Schrotflinte, aber eine ziemlich massive Schrotflinte, die dann dazu führen, dass dieses in Anführungszeichen gegnerische Flugzeug in der Luft auseinanderbricht. Und genau das ist nach
dem. Also es fliegt dann durch so eine Wolke von
Stahlsplittern.
Von Stahlsplittern und wird davon zerrissen.
Ja.
Okay.
So, jetzt kommt natürlich immer die Frage, ja, wer war es denn nun?
Ja.
So, ich weiß nicht, wer es war. Es gibt verschiedene halbwegs mehr oder weniger plausible Möglichkeiten, drüber nachzudenken. Also zum einen muss man sehen, dass die Separatisten in der Ostukraine sich bereits vorher damit gebrüstet haben, öffentlich, sie hätten solche Systeme. Mhm. Also gibt es Geschichten, auch auf TASS, auf der russischen Agentur. Rebellen teilen offiziell mit, wir haben dieses Flugabwehrsystem. Also insofern, es war in deren Hand, ganz offensichtlich. Es gibt ja auch eine Menge von Fotos.
Ja. Kann ja auch durchaus sein, dass auch auf der ukrainischen Seite auch, also auf der ukrainischen Armee auch solche Sachen.
Die ukrainische Armee hatte und hat auch solche Sachen, genau, das ist richtig. Eben, ja. Dann kommen wir aber mal in Plausibilitätsüberlegungen. Wer hat ein Interesse daran, über der Ukraine ein Flugzeug abzuschießen?
Ich würde sagen, ein Passagierflugzeug.
Nee, jetzt erstmal ganz generell ein Flugzeug. Überhaupt.
Überhaupt ein Flugzeug abzuschießen.
Also die Ukraine selber eigentlich nicht, weil die Separatisten haben keine Flugzeuge.
Ja, also sie vermutet, dass es russische Maschinen seien.
Ja, aber gut, das war zumindest zum D-Zeitpunkt eher unwahrscheinlich. Da war auch, es war vielleicht mal die Rede davon, dass das Hubschrauber kurz über die Grenze gekommen seien, aber dass russische Maschinen richtig in den ukrainischen Luftraum eingeflogen wären, eher selten.
Und das müsste auf jeden Fall auch, das müsste ja auf jeden Fall von verschiedenen Quellen belegbar sein, dass so etwas passiert gewesen wäre. Aber das war ja nicht der
Fall. Naja, ich meine, was man ja in dem Fall, also jetzt, ich sag jetzt nicht, dass es stimmt, aber also was ja zumindest eine Möglichkeit wäre, dass die Ukrainer ein Flugzeug abschießen, um es dann den Rebellen in die Schuhe zu schieben.
Ja, das ist dann die fortgeschrittene Verschwörungstheorie.
Klar.
ja. Gut, man kann diese Verschwörungstheorie vertreten. Mhm. Ich wüsste allerdings bislang keinen stichhaltigen Beleg dafür.
Okay.
Ne? Also da gibt es, glaube ich, keine Hinweise für, oder? So Spezies wie Fefe, oh Gott, das habe ich nicht zitiert, aber auf jeden Fall ja immer behaupten, ist, beziehungsweise einwenden ist ja immer irgendwie, ja, wenn die Amerikaner, die haben ja ihre tollen Satelliten, die haben ihre tolle NSA und ihre ganzen Informationen, und wenn es die Russen doch wären, dann würden die Amis doch jetzt damit rauskommen, ja? Dann würde doch trara, hier sind die Beweise.
Ja. Es sagt ja aber auch keiner, es waren die Russen übrigens, ne?
Oder die russischen Separatisten oder wie auch immer, ja?
Irgendwie. Ja, also es gibt ja, ich habe ja gesagt, es gibt jede Menge Fotos und auch Videos von diesem Raketenstartsystem in der Ostukraine. Und sagen wir mal so, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Rebellen zwar im Besitz eines solchen Raketenabschussgeräts waren, aber nicht im Besitz des Gesamtsystems. Jetzt muss man, kleiner Exkurs, Flugabwehr funktioniert in der Regel so, es ist nicht nur so, man hat das Ding mit den Raketen und schießt irgendwo hin, sondern man hat ein relativ komplexes System mit Luftraumüberwachung, mit einem Radar, was eigentlich ganze Sektoren, wenn möglich den ganzen Luftraum erfasst. Man hat Computerverbindung in direkte Datenverbindung zu anderen Systemen, die andere Sektoren überwachen, dass man also so einen Überblick hat, was passiert eigentlich, was fliegt hier eigentlich rum. Was eigentlich in einem herkömmlichen Krieg deswegen nötig ist, damit man auch unterscheiden kann, ey, sind das eigene Leute oder ist das der Gegner? Weil das geht unter Umständen munter durcheinander. Nun scheint es aber so gewesen zu sein, dass wenn man davon ausgeht, die Rebellen hatten so ein Flugabwehrsystem, dass sie eben nicht das komplette System hatten, sondern das Raketenstartgerät. Mhm. Und dieses Modell, der NATO-Codename ist SA-11, Buk, dieses Modell hat auf dem Raketenstartgerät ein eigenes sozusagen Feuerradar. Das heißt, nicht dieses allumfassende Luftraumüberwachungsradar, wo die Leute sehen, was sonst noch rumfliegt, sondern eigentlich nur Kimme und Korn zum Anvisieren.
Okay, also ich sehe, da fliegt was.
Ich sehe, da fliegt was, schalte mit diesem Radar mit einem sehr engen Kegel auf. Und dieses Radar dient eigentlich nur dazu, auf ein bereits erkanntes Ziel die Rakete zu steuern.
Mhm. So. Also eigentlich ist es gedacht, jemand sitzt außen, sagt, du, da kommt jemand, hol den mal runter. Und
ich weise dir den Sektor zu, da und da, guck mal dahin und dann erfasst du das Ziel mit deinem Radar und drückst auf den Knopf. Mhm. Das ist so die Idee dahin. Mhm. Auch wie viele ehemalige sowjetische oder russische Systeme redundant ausgelegt. Also wenn im Kriegsfall dieses Hauptfeuerleitradar und das Überwachungsradar ausfällt, mhm, und die Verbindung unterbrochen ist, dann kann diese Einheit, dieser Raketenwerfer immer noch autonom agieren.
Ah, okay.
Ja, ja. Irgendjemand hat sein Handy nicht abgeschaltet oder die NSA hört jetzt mit.
Die NSA hört immer mit und macht einen Podcast.
Ach ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Jedenfalls, sagen wir mal so, gibt's gewisse Plausibilitäten, die darauf hindeuten, hatten die Rebellen einen Teil dieses Flugabwehrsystems, mhm, nämlich das Raketenstartgerät mit Raketen, aber nicht das komplette System, und haben auf ein optisch erkanntes Flugzeug gefeuert, nach dem Motto, da kommt eine ukrainische Transportmaschine.
Okay.
Vorher, es gab ja Tage vorher schon Abschüsse ukrainischer Transportmaschinen. Mhm. Also insofern würde das in die Logik passen.
Also dass ein Versehen war quasi.
Dass es nicht darum ging, dieses Flugzeug abzuschießen.
Mhm. Okay.
Das macht ja auch eine Menge Sinn.
Ja, das ist auch die, glaube ich, vorherrschende Lesart. Ne?
Dass die inzwischen, ja gut, wie gesagt, es gibt die wildesten Verschwörungstheorien, vor allem mit diesen YouTube-Videos und so weiter, mit dem anderen Timestamp, ich weiß nicht, kennt ihr?
Nee.
Es gibt zum Beispiel abgehörte Telefonate des ukrainischen Geheimdienstes zwischen Rebellen, die sich drüber austauschen, haben wir eine Maschine abgeschossen.
Okay, das habe ich mitbekommen.
Das haben die auf YouTube hochgestellt.
Ja.
Und dann kam, oh Gott, nach dem Timestamp wurde dieses Video hochgeladen oder erstellt, bevor der Abschuss überhaupt war.
Ah, okay.
Das hat natürlich auch Verschwörungstheorien wild befeuert.
Klar.
Bis dann irgendjemand sich das anguckt und sagt, hör mal, diese Timestamps bei YouTube, die sind dauernd falsch oder dauernd vordatiert. Kann ich jetzt nicht Beispiele liefern. Ist also in dem Fall kein Indiz dafür, dass dieses Video ein Fake ist.
Mhm. Ja. Da gibt es ja auch mal wieder irgendwie diese Problematiken, dass halt irgendwelche Leute Tweets, die dann irgendwie gelöscht sind oder von Accounts, die dann irgendwie protected gemacht sind, dann die Tweets beim Google Cache finden. Und beim Google Cache dann halt ein anderer Timestamp da steht. Genau, dann kommen dann irgendwelche Frösche, weil sie halt nicht Google tatsächlich das JavaScript sozusagen sozusagen die Timestamps in JavaScript auswertet und mit ausgewerteten JavaScript abspeichert. Und das tut es in Kalifornien.
Ah, okay.
Und damit halt mit einer anderen Zeitzone. Und deswegen sind dann immer, also haben wir in Deutschland immer irgendwie so, nein, das kann nicht sein. Die lügt, weil das war 6 Stunden vorher und so.
Ich erinnere mich.
Donald Funso ist da auch schon drauf reingefallen.
Solche Geschichten gibt es da halt auch. Ja.
Genau. Nee, egal, also Timestamps und so.
Ja. Jedenfalls soll ich nur sagen, es sind etliche Verschwörungstheorien in Umlauf. Nach dem Motto, kann alles gar nicht sein. Und es waren die Ukrainer selber. Und es gibt ein mysteriöses Jagdflugzeug, was die abgeschossen hat. Mhm. Was komischerweise bislang nur die Russen erwähnt haben in ihrem Bericht. Das Flugzeug, was die Russen erwähnt haben, ist aber ein Erdkampfflugzeug, was eigentlich gar nicht in der Höhe fliegt, wie dieser Airliner. Also da muss man dann schon ein paar Fragezeichen haben.
Gut. Aber wie ist das denn? Also wenn ich jetzt so auf Twitter irgendwas, also ich meine, ich habe da gerade über diesen Abschluss von dieser Maschine, da habe ich auch Fotos gesehen von diesem Bugsystem und dann waren da Fotos von einem Bugsystem, wo eine Rakete plötzlich fehlte, was genau dazu passt und so. Und irgendwie, wenn man so hier seine Twitter-Timeline gesehen hat, da war das so glasklar, da führt gar kein Weg dran vorbei, dass die das waren. Und ob das jetzt absichtlich es gab ja auch diese Tweets von den Rebellen, so hey, wir haben eins runtergeschossen, der dann wieder verschwunden ist und so. Und das sieht ja für uns, sieht das ja, wenn man so drauf guckt, sieht das ja immer auf, das kann man auch gar nicht leugnen. Nun bin ich mir absolut sicher, dass wenn man auf russischer Seite drauf guckt, dass man dann genau so eine ähnlich plausible
andersrum Timeline hat.
Genau, diese Ukrainer können doch niemals leugnen, diese Maschine da runtergeholt zu haben.
Ja. Das war doch die Homo-Lobby, war das.
Also tappst du da genauso wie wir im Nebel? Hast du da einfach ein bisschen mehr Ahnung, sodass du den ganz groben Müll schon mal rausschmeißen kannst?
Ich weiß nicht, ich gucke mir natürlich Quellen auch immer so ein bisschen journalistisch an, nach dem Motto, wo kommt das her, was ist das, wer und so weiter, ist das originär, ist das sozusagen der dritte Aufguss, hat er was retweetet, was einer retweetet hat oder, also all diese Geschichten, letztendlich, dass auch ich im Fake aufsetzen kann, gar keine Frage, das kann durchaus passieren. Andererseits habe ich, glaube ich, wenn man eine gewisse Breite an Quellen sich immer anguckt, dann merkt man, dass sich manche zumindest grobe Fälschung recht schnell entlarven, weil irgendeiner merkt es und kann kontern und sagen, hör mal, das Foto ist aber da geklaut und war niemals dort. Mhm. Da gibt es auch schon gewisse Selbstheilungskräfte.
Okay. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht sonst noch irgendwo rumgehen könnte, aber für dich ist es dann sozusagen einfach gestorben.
Ja, sagen wir, ich gehe da nach Plausibilitäten und es gibt Dinge, wo ich sage, also Entschuldigung, der berühmte spanische Fluglotse im Tower von Donetsk, glaube ich, der geisterte auch mal durch die Twittersphäre. Ein angeblicher Spanier, der dort im Tower arbeitet und immer live getweetet hat, was es gerade an Luftbewegungen gab. Mhm. Der hat dann auch, der taucht auch immer wieder auf, wenn irgendwelche Theorien angeführt werden, weil der habe doch damals getwittert oder so, wo dann diverse Leute darauf hingewiesen haben, dass es doch recht unwahrscheinlich sei, dass ein Spanier im Tower in Donetsk arbeite und außerdem habe dieser Account da und da auch schon ganz schön Blödsinn und der verschwand dann auch. Also sowas relativiert sich dann schon.
Okay. Nee, es ist ganz, alles total wahr. Ich habe da einen Twitter-Account gefunden, der hat genau das erzählt. Es muss richtig sein. Ja, genau.
Der hat als Avatar, ich weiß den Namen nicht mehr, aber er hat als Avatar so ein Ei.
Genau. Er hat auch 12 Follower.
Ich finde es ja witzig, wie Leute, die den Medien natürlich immer Verlogenheit und die sind ja nur irgendwie vom Großkapital oder wem auch immer gesteuert und fälschen alles, dass die gleichen Leute dann bereit sind, irgendwelchen obskuren Webseiten oder Twitter-Accounts Glauben zu schenken.
Naja, das stimmt. Das finde ich jetzt total plausibel. Also ich glaube, es macht in sich Sinn.
Ja, ja, okay.
Also das ist,
das ist halt die Gegenöffentlichkeit.
Das ist dann und wenn man einmal wenn man einmal da drinnen steckt, das sind doch die Medien, die uns nur verarschen wollen. Und dann ist ihnen einfach noch ein bisschen mehr zuzutrauen, ist ja dann wirklich total, also das ist ja dann fast logisch, dass, also ich meine.
Ja, klar.
Letzte Frage zu dieser Ukraine-Geschichte. Weltkriegswahrscheinlichkeit bei wie viel Prozent?
Im Moment denke ich unter 17%. Und ich hoffe, das bleibt dabei.
Sagen wir mal 16,8, ja?
Ne, 16,374.
Okay, 16,374.
Nein, und ich hoffe, es geht weiter runter.
Das können wir, also eure Tendenz sinkend, ja?
Ja, das weiß ich eben nicht. Ich hoffe es.
Okay, ich hoffe es.
Okay. Woher soll das wissen?
Ja, eben.
Also erstens bei dieser frei erfundenen Zahl und zweitens, also ich meine, woher soll das irgendjemand wissen?
Ja. Naja, das war jetzt nur so eine Meinung oder eine Einschätzung. Ne? Also das ist ja, Wissen tut sowieso keiner was.
Ja.
Kommen wir zum nächsten spannenden Thema. Mhm. Unsere Freunde von der IS. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es, glaube ich, ganz gute Hintergrundartikel, die ich gesehen habe, aber nicht gelesen habe, weil ich keine Zeit hatte. Ich gehe einfach davon aus, dass du sie gelesen hast und uns erzählen kannst, was sind das für Leute?
Executive Summary
her?
Für uns.
Wo kommen die her? Was wollen die? Executioner Summary. Was wollen die? Wie gefährlich sind die? Weltkriegswahrscheinlichkeit.
wo kommen sie her? Was wollen sie? Das ist, sagen wir mal so, es ist eine islamistische Gruppierung, die es schon länger gibt. Wie lange genau, das sollen mal die Leute in diesen von dir genannten Hintergrundartikeln nachlesen.
Das weiß ich jetzt auch nicht. Also meines Wissens in meiner Wahrnehmung sind die erst seit einem halben Jahr höchstens irgendwie in Erscheinung getreten.
Die gab es schon etwas länger. Sie waren allerdings auf Syrien begrenzt im Wesentlichen.
Und hatten noch keinen YouTube-Account.
Genau, vielleicht fangen wir...
gerade in Syrien haben alle YouTube-Account.
Dann müssen wir an dieser Stelle, glaube ich, mal ganz kurz einen Exkurs machen nach Syrien. Ne?
Ja.
Weil das ist ja auch komplett unübersichtlich, diese Lage.
Das ist völlig unübersichtlich, ja.
Also wir haben dort Assad, der Machthaber, und es lief eine Revolution gegen ihn, die irgendwie so ein bisschen in Stocken geraten ist, und seitdem hat sich das in so einen Bürgerkrieg verwandelt. Und jetzt kommst du, wie viele Seiten hat der eigentlich?
zu viele, als dass man Überblick behalten könnte. Vereinfachen wir es mal brutal. Es gab eine eher säkulare Opposition, auch quasi in diesem Bürgerkrieg als Partei. Und es gab auch schon länger islamistisch dominierte Gruppierungen in diesem Bürgerkrieg. Und das Problem, was sich dann zugespitzt hat in letzter Zeit, ist, dass die islamistisch dominierten Gruppierungen militärisch die säkularen Gruppierungen in den Hintergrund gedrängt haben. Also die Freie Syrische Armee, die FSA, die eine Zeit lang eigentlich der bestimmende Faktor war in dieser Auseinandersetzung, die spielt kaum noch eine Rolle, sondern vor allem inzwischen ISIS oder ISIL oder IS hat zunehmend im Osten Syriens Teile unter seine Kontrolle gebracht, während sich das Assad-Regime eher auf den Westen konzentriert hat, auch auf den Zugang zum Mittelmeer. Und während der Westen eigentlich, ich weiß nicht, ob aus Pragmatismus oder Zynismus gesagt hat, in Syrien können wir eh nichts tun, mit Ausnahme dafür sorgen, dass keine Chemiewaffen irgendwie weiter benutzt werden, hat sich dann ISIS mit seinem Anspruch auf ein islamisches Reich, auf das sogenannte Kalifat, aus über Syrien hinaus bis in den Nordirak ausgedehnt.
Okay.
So. Kurz zu den Begriffen. ISIS steht für den Islamischen Staat in Irak und Syrien, wobei mit Syrien Großsyrien gemeint ist.
Irak also und Syrien.
Schon okay. Etwas mehr als das heutige Syrien. ISIL, der Begriff, den die Amis überwiegend benutzen, steht für Islamischer Staat im Irak und in der Levante. Also auch schon ein gewisser Regionalanspruch.
Levante ist deckungsgleich mit Syrien, oder?
Nee, es geht darüber hinaus eigentlich.
Also, okay, also ist so dieses Großsyrien, von dem du...
Ja, bis in Mittelmeerküste und so weiter. Okay. Und IS, jetzt hier Islamischer Staat.
Definiert das noch nicht so genau.
Nee, Moment, das hat eine andere Bewandtnis.
Weltstaat.
Das hat eine im islamischen Raum ganz wichtige Bewandtnis, nämlich diese Gruppierung hat das Kalifat ausgerufen und erhebt damit, das müsste jetzt ein Islamwissenschaftler erklären, was das wirklich im Detail bedeutet, das erhebt aber damit Anspruch auf die islamischen Großreiche von vor 1000 Jahren oder so etwas. Also wenn wir uns erinnern, der letzte Teil des Kalifats in Europa war, glaube ich, Andalusien.
Okay.
Also so vor der Reconquista der Spanier. Mhm. Wir reden also über Ansprüche oder Anklänge an Ansprüche, die Jahrhunderte zurückgehen. Mhm. Also es ist schon so quasi ein islamischer Großmacht.
Historisch war das alles mal unseres.
So ungefähr, genau so. Das ist ein islamischer Großmachtanspruch, der da definiert wird.
Mhm, okay, ja.
Inwieweit der...
Also eigentlich müsste es eigentlich durch. Islamisches Reich heißen.
Ja. Das wäre die deutsche Variante.
Ja.
Müsst ihr mal einen Islamwissenschaftler holen, der euch das in seiner Bedeutung vielleicht erklären kann. Das kann ich so nicht. Der Punkt ist einfach...
Haben wir jetzt die Nujum jetzt hier, ne?
Ja, tut mir leid, da habt ihr wieder den Falschen eingeladen. Der Punkt ist einfach, dass sich ISIS, ISIL, IS in den Irak ausgedehnt hat. Damit natürlich auch in einen Bereich gekommen ist, wo nicht der Westen die Hände weg oder
warum,
so etwas.
Warum haben sie sich dahin ausgebreitet? War das so ein Rückzug oder war das einfach nur einfach nur sozusagen so ein Machtvakuum, wo sie gedacht haben?
Das ist ein Machtvakuum, wo sie reinstoßen, weil der Irak nach dem Abzug der Amerikaner ein ziemlich in sich zerstrittenes Land ist. Wo die Zentralregierung in Bagdad eine relativ schwache Stellung hat.
Ganz kurz, Al-Qaida war ja aus dem Irak, waren die mehr oder weniger vertrieben, oder? Ich meine, das war ja
ziemlich... Al-Qaida war im Irak eigentlich nie so ein wesentlicher Faktor.
Nicht? Okay, ja, okay. Nee. Okay. Also, okay.
Warum habe ich eigentlich so ein komisches Hintergrundgeräusch wie spielende Kinder um die Zeit?
Ach so, weil wahrscheinlich draußen irgendwie...
Ach so, alles klar. Hm? Gut. Ja.
Da sind spielende Kinder. Ja.
Um die Zeit.
Um ja die Zeit, ja.
Wahnsinn. Ja, okay. Hm?
Okay, gut, also ja. Da gab es ja immer diese Terroranschläge. Das war ja nicht... Das war nicht Al-Qaida.
Nein.
Das ist schon alles so lange her.
Die ganzen Auseinandersetzungen.
Ich glaube, das hat nie aufgehört mit den Terroranschlägen.
Es hat nie aufgehört zwischen Schiiten und Sunniten im Irak. Also man könnte ja ein bisschen zynisch sagen, vorher gab es einen Diktator, nämlich Saddam Hussein, und damit ein relativ stabiles Land.
Mittlerweile
ich glaube, letztes Mal haben wir das auch schon so gesagt.
Wir haben das mittlerweile muss man da, glaube ich, aufhören, dann zynisch dran zu hängen. Ist es, glaube ich, echt einfach so, ja. Also, und zwar echt, wo, egal wo man hinschaut, ja, irgendwie Ägypten, Syrien, Irak, all diese ganzen postdiktatorischen Staaten, denen geht's nicht besser.
Nein, gut, jetzt könnte man drüber reden, ob es ihnen nicht besser geht, wegen der Art, wie der Diktator dort entfernt wurde, aber...
Das ist eine andere Frage.
Ja, gut.
Aber wie auch immer,
also ein relativ schwacher Staat, in sich zerstritten. Typisches Beispiel ist natürlich die autonome Kurdenregion, wobei die Kurden auch schon seit ich weiß nicht, Jahrhunderten könnte man fast sagen, einen eigenen Staat anstreben. Ja. Der allerdings das Gebiet auch noch von ein paar anderen Staaten umfasst. Und das macht dann alles noch ein bisschen schwieriger, bis in die Türkei.
Mhm. Und deswegen sind sie auch von allen immer so gehasst und bekämpft.
Ja, ne? So. Und jetzt ist ISIS halt in dieses Machtvakuum reingestoßen, hat die relativ schwache irakische Armee an vielen Stellen einfach überrannt. Mit dem Nebeneffekt, dass sie all die schönen Sachen erbeutet haben, die die Amerikaner der irakischen Armee hinterlassen haben. Okay. Was ein Teil des Problems ausmacht, das auch uns jetzt, also jetzt uns im Sinne von Deutschland betrifft, denn dass die kurdischen Kämpfer mit deutschen Waffen aufgerüstet werden, hat damit zu tun, dass deren Gegenseite zum Beispiel schicke gepanzerte Autos der Amerikaner erbeutet hat.
Mhm. Okay.
Mit, wo man mit einer Kalaschnikow nichts ausrichten kann.
Ja. Aber wie, also es gab ja da diese Weiß-Dokumentation.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr die alle gesehen habt. Du nicht. Du hast die wahrscheinlich dann gesehen.
Ich habe sie nicht komplett, aber ich habe sie weitgehend gesehen. Ja. Mhm. Also es war schon interessant, dass jemand, der für Weiß arbeitet, da so embedded bei dieser Gruppierung dabei sein konnte.
Der ist mit IS gegangen.
Ne? Nicht nur mit der IS, der ist auch bei den Kurden gewesen und so, aber überwiegend mit der IS.
Der Punkt ist ja, mit den Kurden, da gibt's ja verschiedene, die bei denen gedreht haben. Das ist, glaube ich, nicht so das ganz große Problem. Mhm. Aber bei IS ist es natürlich ein massives Problem.
Aber wobei, man hatte mittlerweile, ich habe das Gefühl, ich habe immer mehr das Gefühl, diese IS-Leute sind mehr noch als Al-Qaida und andere, sind halt echte Medienprofis.
Sind echte Medienprofis.
Ja.
Wenn du dir diese Videos anguckst, inklusive der Enthauptungsszenen, das ist professionell inszeniert. Und das sind Videos, die man sich eigentlich nicht angucken will.
Mhm.
Also wenn ich habe mir halt aus professionellem Interesse ein oder zwei angeguckt, wie so ein Stützpunkt der Iraker überrannt wurde. Und wie man dann halt hinterher den Soldaten die Köpfe abschneidet.
Mhm.
Oder Massenexekutionen. Jetzt, und da es Propagandavideos sind, geht man jetzt nicht zwingend davon aus, dass es ein Fake ist.
Ja.
Also das ist schon echt.
Ja, klar, ja. Und also,
ich habe nur diese Bilder gesehen, so eine Videos würde ich tatsächlich mir nicht angucken, weil ich glaube, ich könnte danach einfach nicht mehr schlafen, schlicht und ergreifend. Was ich gesehen habe, was da quasi in diesem Weiß-Video auch relativ zufällig auftaucht, ist halt, dass sie irgendwie ein Interview führen mit einem ISIS-Mann und das machen sie vor einem Zaun, auf dem Köpfe aufgespießt sind, wirklich wie im
Mittelalter.
Oder wie in,
aber sag mal, es gibt ja, manche sagen auch, die ISIS ist also nicht nur ein Medienprofi, sondern sie sind halt insgesamt, sind das Leute, die extrem auf eine Art auch total westlich geprägt sind. ja, teilweise sogar aus sozusagen aus westlichen Kulturkreisen darüber gemacht haben, um zu kämpfen für den Islamischen Staat. Und dass halt dass so eine Art Symbiose ist, also so eine kulturelle Symbiose aus einem total radikalen mittelalterlichen Islam, ja, einerseits, der so hochgehalten wird, aber andererseits mit, sag ich mal, halt einem Bewusstsein für Medien und Technologie und Fortschritt, der also aus dem aus der westlichen Kultur dort ganz präsent auch mit reinkommt.
Das macht es ja und noch mal unangenehmer und gefährlicher.
Genau. Also dass diese Mischung halt, das ist so.
Ja, sicher.
Ja, das ist, und das ist halt, wie würdest du das denn einschätzen? Ist das so, dass ein großer Teil von den Leuten, also woraus setzt sich ISIS zusammen? Also einerseits syrische Freiheitskämpfer, ne? Also ganz klar. So als die Kerngruppe, aus der das irgendwie gekommen ist. Aber dann scheinen sie dann doch auch eine Strahlkraft zu haben, die dann irgendwie international ganz viele Moslems dazu bringt, zu kommen und mitzukämpfen.
Ja. Ja, weil, ach, da gibt's auch viele, viele psychologische Erklärungen dafür, so nach dem Motto, für junge Männer, die so einen Sinn suchen und diese Konsumgesellschaft nicht mehr wollen und das, okay, kann man alles sehen.
Aber manche wählen die Grünen und andere gehen dann.
Ja, schlagen nicht ganz so, also gründen irgendwo ihre Aussteigerkommune oder gehen in den Dschihad oder so.
Ja,
so in der Richtung. Es scheint da eine gewisse Faszination zu geben und das ist eigentlich das Bedrohliche. Das hat sicherlich auch gewisse innenpolitische Folgen oder Auswirkungen. So, was ist mit denen, die zurückkommen oder so? Die auch mit diesem Mindset und mit einer Kampfausbildung und mit einer schicken Sprengstoffausbildung zurückkommen?
Also, woher kriegen sie diese ganzen Ausbildungen?
Es gibt ja zum einen gerade im Irak auch Berichte über frühere Leute oder Leute, die früher in der irakischen Armee unter Saddam Hussein waren, die quasi durch diesen Krieg der Amerikaner entmachtet rausgedrängt wurden, aber ihr Wissen natürlich noch haben. Und gerade in der Region herrscht an Leuten mit einem Background an technischem Wissen, was Kriegshandwerk angeht, glaube ich, nicht so der große Mangel.
Okay. Also das ist jetzt nicht, dass da irgendjemand die massiv aus, sondern es sind einfach, da rennen viele Leute rum, die Sprengstoff schon mal in der Hand hatten und die das einfach weiter erzählen.
Die das wahrscheinlich einfach ganz gut mit der Ausbildung, so, ne? Also das ist ja auch Tradition, diese Terrorcamps, ne? Haben wir ja auch mal gemacht.
Ja, echt?
Ja, Max und ich haben auch mal einen Terror gemacht.
Ah, ja. Okay.
Also kurz, wir haben das wirklich kurz bevor die Bundesregierung den Besuch von Terrorcamps verboten hat, haben wir nochmal eins gemacht.
Hat Michi seinen Geburtstag in Form eines Terrorcamps gefeiert?
Ja, ich habe da, es war einfach so, es ist doch alte Geschichten. Alte Geschichten. Ja, und aber auf jeden Fall, gut.
Aber wie sieht das denn jetzt, falls ich mal kurz reingrätschen darf? Also ich habe so das Gefühl, dass das erstens die Frage, mit der ich mich immer beschäftige: Es gab ja bis vor nicht allzu langer Zeit diese Diskussion darüber, ob man nicht in dem Syrienkrieg die Rebellen ausstatten sollte aus westlicher Seite mit Waffen.
Es gab es teilweise. Das hat sich dann nicht so richtig bewährt, weil die Waffen dann auch teilweise bei den Leuten landete, die man nicht damit ausstatten wollte.
Das waren aber immer, nicht die Rebellen, die wir jetzt als ISIS bezeichnen.
Ja, es gibt wohl auch Hinweise darauf, dass aus westlichen Ländern gelieferte Waffen bei denen gelandet sind.
Okay.
Genauso wie, ich sagte es ja vorhin, die amerikanische Ausrüstung für die irakische Armee, die zum Teil auch bei denen gelandet ist.
Mhm. Ganz kurz, wurden die ISIS nicht auch gepäppelt im Kampf gegen Assad?
So? Nicht wirklich, also es wurde immer versucht, es war weniger die ISIS, es war die Al-Nusra-Front, auch eine islamistische Gruppierung, die früher eine größere Bedeutung hatte, aber inzwischen von ISIS quasi deklassiert worden ist und soweit man weiß, haben die auch sich quasi untergeordnet unter ISIS.
Okay, dann haben sie die Waffen einfach mal rüber.
Ja, nee, es gab Versuche, offensichtlich nicht so erfolgreich, eher die säkularen Kräfte, wenn okay. man schon Waffen liefert, dann die denen zu liefern und nicht gerade den Islamisten.
Also so das ganz, ganz dumme, denen, die wir gestern noch Waffen liefern wollten, sind jetzt plötzlich unsere Feinde.
Ganz so platt ist es nicht. Es ist eher nach dem Motto, wir haben den Rebellen, die wir gut finden, Waffen geliefert. Dummerweise sind die von den anderen ausgenockt worden und jetzt haben die anderen die Waffen.
Okay.
Was natürlich den Vorwurf, lieferst du Waffen irgendwo hin, hast du immer ein Risiko, so oder so unterstreicht.
Na, das ist ja, ich meine, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann ist jetzt Deutschland auch gerade fröhlich dabei, den Kurden Waffen zu liefern gerade.
Kleinere Mengen, ja, 16.000 Sturmgewehre und sowas, ja.
Wie schätzt, für mich klingt das, Malte Welding hat das so schön geschrieben, das nächste Mal, wenn ich einen Messerkampf sehe, dann gebe ich auch der schwächeren Seite ein besseres Messer und nenne es Befriedung. Also das ist
nee, Befriedung nennt es ja keiner. Immerhin. Also, so weit geht es nicht. Der Punkt ist, selbst der SPD-Außenminister, der ja sonst in allen Fällen zu Recht sagt, wir müssen alle diplomatischen Wege ausprobieren.
Ja.
Selbst der hat...
Disclaimer, du bist Genosse?
Ich bin kein Genosse. Oh,
nicht
nein.
mehr? Warst du
ich war noch nie Genosse. Also ich neige dazu, nein, ich bin als Journalist der Meinung, und auch das ist old school,
aber warst du nicht
Mitglied keiner Partei zu sein.
Aber warst du nicht irgendwie so mal SPD-nah oder irgendwas? Ich hatte mich mal mit Ewigkeiten mit dir drüber unterhalten.
Also es gibt Parteien, mit denen
wir haben uns mal auf dem SPD-Parteitag getroffen.
Das kann gut sein, aber ich bin weder Genosse noch weiß, noch habe ich Absicht, irgendeiner Partei beizutreten.
Okay. Das wird mal zu
klar. Nee, dann
darfst du weiter. Nachdem du mich hier jetzt wieder so ausgefragt hast,
ist dann darfst du das auch jetzt weiter.
Nee, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Okay, wenn selbst dieser Außenminister, der ja sonst immer betont, wir müssen eine diplomatische Lösung suchen, wir müssen politische Gespräche führen, wenn der auch eingesteht, dass an dieser Stelle Diplomatie und Politik eigentlich nicht weiterhelfen, weil mit wem redest du? Mit dem Kalifen, der sagt, mit den Ungläubigen reden wir nicht oder so. Also es ist, es funktioniert ja nicht wie in Auseinandersetzungen, selbst mit den Taliban, wo es irgendwo immer Wege von politischen Gesprächen gab. Ob man das nun gut findet oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber rein technisch gesehen, es gab immer Wege. In diesem Fall scheint es das offensichtlich nicht zu geben. Ich habe noch von keinem gehört, der sagt, man könnte aber verhandeln.
Muss man oder mal die Weiß fragen, die hat das ja anscheinend.
Ja, die haben es irgendwie geschafft. Okay, aber dann kommt die Lösung, die einige Staaten gewählt haben. Ja, die Kurden kämpfen doch ohnehin gegen die und dann sorgen wir dafür, dass die Kurden bessere Waffen haben.
Mhm.
Das ist natürlich nur ein Notnagel.
Mhm.
Also wir müssen uns nur mal vorstellen, das reicht nicht oder das klappt nicht oder ISIS überrennt dieses kurdische Gebiet und dann weht die Flagge von ISIS über Erbil oder so etwas.
Naja,
was folgt denn dann daraus?
Also ich meine, selbst wenn es klappt und die Kurden dann die ISIS überrennen und dann ihren kurdischen Staat ausrufen und sich für die 300 Jahre Unterdrückung an denen rächen, die...
Und plötzlich ist ein Krieg in der Türkei, das ist auch
lustig. Die sie unterdrückt haben, das ist... Also ich kann mir irgendwie kein gutes Ausgehen dieses Szenarios vorstellen.
Es ist schwierig. Die Frage ist, tut man was? Muss man jetzt was tun? Und was tut man?
Genau,
und
das, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, auch bei der Ukraine.
Ja.
Was ist denn jetzt, also aber erstmal bei ISIS bleiben, was würdest du denn jetzt sagen? Was ist denn jetzt das Richtige? Was tut man dann jetzt?
Also, auch wenn es ein bisschen verrückt klingt, aber kriegt man nicht irgendwie eine UN-Autorisierung dafür hin, dass dann die Staaten, die sich ja auch bedroht fühlen, sagen, wenn es nur eine militärische Lösung gibt, dann müssen wir das machen.
Also das quasi die Anrainerstaaten eingreifen.
Die Anrainerstaaten, aber vielleicht auch der Westen.
Okay.
Also unter UN-Mandat dann.
Unter UN. Also was die Amerikaner ohne UN-Mandat ja jetzt auch schon tun.
Also diese Koalition probieren da auf die Beine zu stellen.
Diese Koalition probieren auf die Beine zu stellen und nicht nur zu sagen, wir liefern den Kurden Waffen. Also wäre das nicht ehrlicher? Es ist keine Antwort, aber ich stelle mir die Frage, ob das nicht ehrlicher wäre. Und ich habe gerade schon gesagt, wenn diese Waffenlieferungen nicht reichen, was denn dann? Wenn man schon gesagt hat, es ist eine Bedrohung auch für Europa, sagt man dann, okay, haben wir probiert, hat nicht geklappt, ja, dann eben doch nicht. Oder was folgt daraus? Also das ist eine Frage, die für mich noch nicht klar ist.
Die Amerikaner bombardieren ja nun mittlerweile auch da Gebiete wieder. So.
Ja, bombardieren nicht Gebiete, sondern greifen gezielt Stellungen von ISIS oder Fahrzeuge so etwas an. Das ist ja nicht, das ist ja überhaupt der Punkt. Mit diesen,
Drohnen oder?
Ja, auch Drohnen. Okay. Dieses Bombardieren Gebiete, da kommen dann immer diese Überlegungen wie Zweiter Weltkrieg, Flächenbombardement oder Vietnam oder so etwas, wo von der B1 flächendeckend Bomben irgendwo über einem Landstrich abgeworfen werden. Das ist ja alles nicht der Fall, sondern es geht ja, wenn dann immer um gezielte Angriffe, Klammer auf, dass die auch die Falschen treffen, wie wir in Afghanistan gesehen haben, ist eine andere Geschichte. Aber es geht in diesem Fall besonders darum, erkannte, also wenn die mit einem amerikanischen Fahrzeug da rumfahren, dann ist natürlich relativ einfach zu erkennen, dass die das sind.
Schöner Spaß. Wenn sie mit unseren Fahrzeugen fahren, dann sind sie bösen.
Genau. Es gab irgendeine amerikanische Zeitung hat mal ausgerechnet.
Deswegen können sie auch keine Bodentruppen schicken.
Mit wie teuren Raketen, wie teures amerikanisches Gerät, also was es unterm Strich den amerikanischen Steuerzahler gekostet hat.
Oder alternativ, was es die amerikanische Wirtschaft, der amerikanischen Wirtschaft gebracht hat.
Das stimmt ja eben nicht, weil die Iraker haben ja diese Fahrzeuge unter anderem deswegen bekommen, weil die Amis gesagt haben, so, die waren jetzt maßgeschneidert für Afghanistan, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Also es ist nicht zwingend so, dass das alles neu nachgekauft wird.
Eh abgeschrieben.
Also sie räumen jetzt quasi, ein Stück weit räumen sie damit ihre eigenen Waffen jetzt weg.
Oder ihre eigenen Fahrzeuge. Also das Interessante sind ja dann diese gepanzerten Fahrzeuge. Waffen auch, aber...
Also diese berühmten Toyota-Pickups, die man da immer sieht.
Nein, die haben die ISIS, die ISIS ja ohnehin.
Ach so, okay.
Es geht um... Die Amis haben speziell für Afghanistan gepanzerte LKW sozusagen entwickeln lassen, Mine Resistant Ambush Protected, MRAPs, die also dafür dienten, Truppen zu transportieren, ohne dass eine Mine das Ding hochjagt und ohne dass die Taliban mit Kalaschnikows oder Panzerfäusten das Ding platt machen konnten.
Panzerfäusten?
Ja, ja.
Okay.
Ja, ja. Also die Deutschen haben ja sowas Ähnliches mit den Dingos gemacht.
Ja.
Jetzt kann man drüber streiten, das deutsche Auto und so weiter, okay. Jedenfalls gibt es diese typischen Ami-Autos, die für dieses Szenario entwickelt wurden und die auch sehr, sehr speziell sind. Es sind also keine Kampffahrzeuge, die Amis meinen, jetzt noch so viel woanders zu brauchen.
Okay. Also ist das eine Abschreibungsvariante?
Um dann nochmal diese Schleife nochmal zurückzumachen. Ja. Ukraine, was sollte Europa tun?
Bei der Ukraine denke ich, erstens Europa sollte wirklich, da gilt das hier mit dem politisch-diplomatische Lösung suchen.
Okay, also
egal wie irre.
Also vielleicht erstmal auch nicht mal dieses Propaganda-Kriegsgeschrei, das dann teilweise zum Beispiel der Spiegel da irgendwie anzettelt. Das ist vielleicht auch eher kontraproduktiv.
Ja. Also das Problem ist natürlich, wenn man jetzt, ich habe ja schon erwähnt, dass die Balten und die Polen eine deutlich andere Wahrnehmung haben als wir. Für die ist sowas, ich war vorige Woche im Baltikum, wo deutsche Kampfjets stationiert sind, so zur Luftabwehr, Flugabwehr, also Luftraumüberwachung. Da sagen dann die baltischen Offiziere, wir hatten eigentlich schon richtig Schiss. Meine Familie hat schon überlegt, ob wir mal vorsichtshalber uns für eine gewisse Zeit nach Schweden verziehen oder sowas. Und jetzt seid ihr da und das beruhigt uns schon. Also, ob das nun richtig ist oder falsch, es ist die Wahrnehmung der Leute.
Die sind halt auch näher dran, das ist das ein anderes.
Das kann man so sagen,
das ist ein anderes Gefühl dann.
Naja, die sind in der Situation, in der Deutschland über Jahrzehnte während des Kalten Krieges war, an der Nahtstelle dieser Machtblöcke.
Ja, stimmt schon, ja.
Aber nochmal zur ISIS zurück, also aus deiner Perspektive, wie gefährlich, also sind die wirklich eine Gefahr für Europa, sind die eine, also im Augenblick habe ich das Gefühl, dass das sind so ein, also die haben, also für die Gegend da sind sie offensichtlich relativ dominant und haben halt
also sich... Für die Gegend sind sie eine große Gefahr,
ja.
Einfach auch für die Machtbalance in der ganzen Region.
Ja.
Inwieweit für Europa, also ich habe schon gesagt, diese Geschichte mit den Rückkehrern ist was, was wahrscheinlich noch irgendwann Probleme macht. Mit den Briten übrigens viel mehr als den Deutschen. Die haben nämlich viel mehr dieser Dschihadisten, die okay. noch in den Heiligen Krieg gezogen sind. Inwieweit das in Deutschland was verändert, inwieweit das eine Bedrohung wird, weiß ich nicht. Es ist nur ein bisschen früh zu sagen. Auf jeden Fall wird es und das wäre auch schon schlimm genug, vielleicht auch als Grund für Einschränkungen von Freiheitsrechten oder für Überwachungsmaßnahmen in Deutschland herhalten.
Aber so dieses, das, also was man ja so ein bisschen, so dieses Bild, so die sind eine Bedrohung für uns, was ja so ein bisschen an die Wand gemalt wird oder auch für Amerika, dass sie übermorgen hier einmarschieren können, das halte ich für total
einen Wahnsinn. Nein. Für Europa wie für die USA sind sie nicht das Problem, dass hier die Toyota Pickups mit den Sturmkeilen die Prenzlauer Allee runterfahren oder sowas.
Nein, da würde die Bundeswehr würde die vorher stoppen.
Die blieben vorher im Stau stecken. Das war der Joke immer früher, der Russe kommt nur bis zum Kamener Kreuz und dann bleibt er stecken. was wollte ich sagen?
Was die Schlammlandschaften der Russen sozusagen sind, ist die Verkehrssituation in Berlin.
Nein, die Frage ist, und die würde ich realistisch stellen, wächst eine Terrorgefahr in Europa? Mhm. Als Folge einer solchen dominanten Organisation.
Mhm, okay. Meinst also sie sind da, also sie sind jetzt nicht einer von vielen Playern da unten, also sie sind natürlich einer von vielen Playern da unten, aber sie sind schon ein sehr mächtiger und innerhalb kurzer Zeit sehr mächtig gewordener. Ja. Okay, aber ist das nicht quasi ein Automatismus, wenn man mit einer Armee, also wenn man ein Land platt macht, die Machthaber entmachtet, sie offensichtlich aufs Abstellgleis schiebt, unfassbar viele Waffen dalässt und sagt, spielt mal selber weiter, dass sich dann in dieses Machtvakuum irgendjemand reinpreschen wird und dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der friedliebende Pazifist sein wird, sondern...
Das ist so, ja. Das ist ja generell das Problem. Die
Pazifisten crashen immer in Machtvakuum.
Nee, das ist ja generell das Problem, zu sagen, wenn man irgendwo eine solche Aktion beginnt, möge man bitte auch möglichst genau definieren, was man eigentlich als Ziel im Auge hat. Mhm. Da kann man durchaus die Frage stellen, ob das immer oder ob das überhaupt der Fall ist. Das gilt ja für Afghanistan genauso.
Klar.
Da gab es irgendwie ein vage definiertes Ziel, was bei weitem nicht erreicht wird. Mhm. Was dort passiert, das ist nämlich auch einer dieser Konflikte, über die man in Deutschland eigentlich kaum noch redet.
Ja, Afghanistan, ja, stimmt.
Ja, also heute gab es zum Beispiel einen Anschlag in Kabul, bei dem zwei amerikanische und ein polnischer Soldat ums Leben gekommen sind. Solche Anschläge werden hier noch zur Kenntnis genommen, dass es in anderen Teilen des Landes quasi an der Tagesordnung gibt, dass es wieder Regionen, Distrikte gibt, die von Taliban kontrolliert werden. Das nimmt man hier eher so nebenbei zur Kenntnis.
Ach ja, das ist auch so, ich habe doch immer das Gefühl, dass es so viele Regionen gibt, die man dann nach so einer Zeit dann auch irgendwann so kognitiv aufgibt. So, wir hatten vorhin Afrika
gesagt. Kognitiv aufgibt.
Ja, ich meine, wir hatten so Afrika, ja, und das ist irgendwie, ich komme mir dabei echt, ich meine, es ist zynisch, ne, aber es ist halt wirklich so, man denkt so, ja, klar, natürlich, in Afrika sind immer irgendwelche Sachen so, aber irgendwie ist das halt so einem, indifferenten Grundrauschen geworden, dass man gar nicht mehr so richtig, also man schafft es gar nicht mehr so richtig, so die das Interesse dafür aufzubringen, weil man sich denkt so, ja, wir haben es gelernt, die Afrikaner, die zerfleischen sich halt ständig so. Ne? Obwohl es natürlich auch Quatsch ist, weil Afrika ist riesig. Ne? Es sind viele, viele Staaten, die sehr unterschiedlich sind und in 99% oder 99% in Afrika ist auch Frieden, ja. Und deswegen ist das natürlich auch Quatsch, aber man hat irgendwie diese wahrscheinlich völlig falsche Wahrnehmung und schreibt das aber dann irgendwie so ab. Ist natürlich Ignoranz und das ist natürlich auch doof so und ich fühle mich auch schuldig deswegen, aber.
Ja, okay, selbst wenn ich, schön, dass du dich schuldig fühlst. Selbst wenn ich das ja, akzeptieren ist zu viel gesagt, aber einfach hinnehme. Das ist halt so. Das ist ja in der Gesellschaft ein Trend. Ja. Interessant finde ich, selbst die Staaten, wo Deutschland in irgendeiner Weise engagiert ist und zum Teil auch mit Soldaten, selbst das wird ja nicht mehr wahrgenommen. Mali. Mhm. In Mali sind zurzeit 150, etwa 160 deutsche Soldaten. Die meisten machen eine Ausbildungsmission, also trainieren die malische Armee. In Mali, vor allem im Norden des Landes, geht munter der Punk ab. Also gestern, glaube ich, gab es dann wieder irgendeinen so einen Sprengstoffanschlag, bei dem ein schadischer UN-Soldat ums Leben kam und ein paar andere verwundet wurden. Und in Kidal gibt es immer mal wieder Gefechte, auch richtig üble Gefechte. Da könnte man sagen, hey, da haben wir auch Leute hingeschickt. Aber selbst das interessiert keinen. Das ist eigentlich das Verrückte.
Ja.
Südsudan. Ein Land, erst seit kurzem und das jüngste Land Afrikas, wenn ich das richtig sehe, geht total den Bach runter. Da sind 40 deutsche Soldaten als UN-Beobachter stationiert. Was da passiert, und das steuert auch auf eine humanitäre Katastrophe zu, interessiert kein Schwein hier.
Es ist auch, ich meine, es ist wahrscheinlich, weil es keine einfachen Antworten gibt. Also es ist halt
ja.
So diese die Konflikte, die wir
hier. Es gibt auch für keine Sache.
Ja, aber die Konflikte, die wir hier, also Ukraine ist böse. Es gibt
auch keine einfachen
Antworten. Nee, eine Antwort gibt es da nicht, aber man kann sich zumindest eine einfache, also es gibt im, also wenn man nur so ein bisschen schräg von oben drauf guckt, dann gibt's relativ, die sind böse, die sind gut, wenn die gewinnen, dann ist alles gut. Mit der ISIS ist halt auch irgendwie alles relativ simpel. ISIS böse, wenn die weg sind, ist alles gut. Das ist ja.
Sie hörten jetzt Max von Wiebels Welt.
nein, aber das ist doch oft diese Darstellung, also die man in den Medien hat. Also zum einen jetzt im Ukraine-Konflikt ist es halt relativ stark. Wir sind die Guten, die Russen sind die Bösen, da ist das freiheitsliebende ukrainische Volk, da kommt der böse Russe. Und dann kommen halt die Verschwörungstheoretiker, die sagen, nein, ist genau umgekehrt. In Wirklichkeit sind die Russen die Freiheitsliebenden und die anderen sind die bösen Faschisten. Und so dieses ein Graubereich zu sehen, ist ja da wirklich in sehr vielen Bereichen
auch
sehr unbeliebt.
Ist ja auch anstrengend.
Genau. Ja, und wenn man da einfach irgendwo sieht, okay, da ist eine Region der Welt, die, und also ich meine, wir, das ist ja schon im Nahen Osten, ich meine, wir tun immer so, ja, es sind alles Islam und
nee. Weitem nicht.
Und wenn man dann nur ein bisschen reinkriegt, dann kriegt man damit, dass das auf der einen Seite sind es die Schiiten, auf der anderen Seite sind es die Perser, auf der anderen Seite sind es die Sunniten, ja. die sich sowieso schon mal alle schon noch nie grün waren und die haben dann wahrscheinlich nochmal untereinander ihre kleinen Konflikte und sowas. Und
naja, jetzt können wir mal eben sagen.
Genau, eine Auster haben wir noch gar nicht gemacht. Also kurze Frage, also so, was ist wichtiger? Feminismus oder Israel?
Was?
Sag schnell.
Hä?
Das ist egal.
Alles neben mir. Jetzt krieg ich wieder Ärger. Ich muss mich jetzt entschuldigen. Ich weiß auch schon, bei wem ich mich entschuldigen muss. Wer mich
Was hast hauen. Du gesagt?
Ich habe gesagt, alles Nebenwidersprüche.
Achso, Nebenwidersprüche.
Kathi, falls du das hörst, das war nicht so gemeint. Ja, okay.
Achso, du bist jetzt der Trotzkisk.
Nein, absolut nicht. Aber bevor du deine etwas schräge Frage gestellt
hast. Ich hoffe, dass Kathi uns mal zuhört. Ich weiß gar nicht, ob sie uns zuhört, ehrlich gesagt.
Soll ich sie mal fragen? Ja, okay. Weil wir waren am anderen Punkt, bevor er mich mit seiner komischen Frage völlig aus dem
Kopf. Ja, das, also sozusagen diese Konflikte tauchen darum nicht auf, weil sie nicht so schön einfach da sind die Guten, da sind die Bösen und jetzt, wenn da nur mal jemand eine Bombe reinschmeißen wäre, wäre eigentlich alles wieder...
Nee, das ist nicht so. Ich meine... Wir sollten mal nicht so tun, als sei das für uns alles so weit weg. Es ist keine 400 Jahre her. Da war das in Mitteleuropa nicht viel anders.
Ja, klar.
Wenn wir uns an den 30-jährigen Krieg erinnern. Also das sind teilweise solche Zustände und solche Verhältnisse. Und da hilft es dann nicht zu sagen, klar, man möchte immer sagen, wer ist gut, wer ist böse und alles easy going. Und dann ist das Leben etwas einfacher und das Leben ist leider nicht so einfach.
Man löst ja auch damit, also ich hab mir jetzt gerade in diesem Israel-Palästina-Gaza-Konflikt, der jetzt ja nochmal aufgeschrieben, da habe ich mich ja angefangen, also ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich den wirklich so deutlich mitbekommen habe. Das ist ja eigentlich, wenn man eigentlich herrscht dieser Konflikt ja spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich ja schon seit tausenden Jahren im Wesentlichen. Und ich habe mich angefangen mit diesem Thema ein bisschen mehr zu beschäftigen, weil ich weil mir diese einfachen Erklärmuster, die Palästinenser sind schuld, die Israelis sind schuld, irgendwie dann doch nicht gereicht haben. Und je länger ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, desto
weniger wusste ich.
Natürlich, genau so war es dann auch. Aber was ich gerade da für ein Gefühl habe, also jetzt kam jetzt dadurch eine Arbeitskollegin von mir, die ist in Israel, die einfach mit diesem Krieg, wie er da existierte, einfach lebt. Also das ist so wie hier, wenn das Wetter scheiße ist. Hin und wieder hagelt's halt und da fallen hin und wieder mal Bomben auf Tel Aviv und dann geht man halt in den Schutzbunker, ja. und dann entschuldigt man sich danach auf Skype, dass man an der Telefonkonferenz leider nicht teilnehmen konnte, weil man im Bombenbunker saß. Und dann ist das halt so. Und auch so ein paar Artikel, die ich zu dem Thema gelesen hatte, wo ich das Gefühl hatte, dass das halt sehr stark, also dass die Bevölkerung in Israel auch einfach so mit diesem Wunsch, dass das irgendwann mal aufhört oder so, dass das komplett abgeschlossen hat, sondern es ist für sie einfach eine Naturgegebenheit, hatte ich zumindest sehr stark das Gefühl. Da ist halt dieser Konflikt und der wird nicht gelöst werden und das wird dazu führen, dass wir mit Raketen angegriffen werden. Das wird dazu führen, dass die israelische Armee angreift und dann ist mal wieder für ein paar Jahre Ruhe so weitgehend und dann geht's wieder los.
Ja, aber das wäre doch gerade schön, wenn man aus diesem Kreis rauskäme. Ne?
Aber natürlich, auch
mental.
Auch natürlich wäre es, also, ne? Aber das ist halt das Lustige, also nicht das Lustige, aber das für mich Spannende, wie tief das offensichtlich reindringt in die Menschen da auch.
Genau, also das wäre jetzt nochmal für mich irgendwie so die Nahostgeschichte. Also die könnte man jetzt tatsächlich mal auf die Frage verkürzen. Ist es einfach die Neuauflage der Intifada, die wir schon x-mal erlebt haben? Oder gibt es irgendetwas Neues? Irgendeine neue Qualität?
Überrascht mich.
Ja, genau. Ohne Scheiß. Gibt es etwas Neues? So? Also außer, dass halt mal wieder irgendwie dort der Krieg ausgebrochen ist.
Also wenn's rein militärisch gibt es das Neue, dass offensichtlich die Bemühungen der Israelis um Raketenabwehr ziemlich gut funktionieren, wenn auch zu horrenden Kosten. Also dieser Iron Dome.
Ja.
Das ist aber die rein technische Seite. Das Neue und sehr Üble ist eigentlich genau das, was Max gesagt hat, dass in den vergangenen Jahren das Ganze, man immer das Gefühl hatte von einem Unterton, eigentlich wollen doch alle Frieden. Und ich glaube, ich teile so ein bisschen deine Auffassung aus dem, was ich aus Gesprächen und auch von dem, was ich gelesen habe, dass so diese Resignation wird ja doch nichts. Und dass sich Leute in dieser kriegerischen Situation einrichten. Und wahrscheinlich auf beiden Seiten.
Ja, wobei es natürlich, das eine ist halt, oh, ich muss mal wieder irgendwie runter in den Bunker und das andere ist halt, das Nachbarshaus wurde mal wieder weggesprengt. Das ist ja schon ein Unterschied, also von der Perzeption auf der Gaza-Seite und auf der israelischen Seite.
Von ja.
Der Qualität der, sag ich mal, der
Nein, vor allem, es ist,
Invasion.
Moment, ne? Es ist ein Unterschied in dem tatsächlichen Ausmaß an Bedrohung und Zerstörung.
Genau, ja.
Ich glaube noch nicht mal, dass ein Unterschied im Ausmaß an Perzeption ist.
Das meinst du, die nehmen das einfach auch das größere Ausmaß an Zerstörung und Bedrohung einfach so genau
hin? Nein, das soll ich nicht sagen, sondern man erlebt eigentlich ein gewisses Ausmaß an Bedrohung, an Krieg, an Gewalt als den Normalfall. Und fängt an, sich irgendwie in diesem Normalfall zu arrangieren. Und die Hoffnung zu verlieren, dass es anders sein könnte.
Mal ganz, also so ein bisschen rausgesprungen dort, aber das betrifft das eigentlich. Ich hatte mal irgendwo ein Interview gelesen mit einem Militärexperten über Drohnen, das mich auf eine gewisse Art gleichzeitig schockiert hat, aber auch rational überzeugt hat, der folgende Argumentation vertrat. Da ging es um die Legitimität von Drohnen und warum man sie entwickeln sollte oder nicht. Mhm. Und er meinte halt so, militärisch gesehen ist auf lange Frist, geht es nicht darum, wer wie viele Leute tötet, sondern es geht darum, wer kann wie viele Leute ersetzen. Ja? Mhm. Und du hast in diesen Konflikten, also zum Beispiel, ne, da ist eigentlich Israel, Gaza wahrscheinlich das beste Beispiel, dass halt die radikalen Kräfte der Hamas, egal wie viel die Israelis da wieder wegradieren, ja, dass die kein Problem haben, Nachwuchs zu finden, um ihre Reihen wieder aufzufüllen. Mhm. Und die westlichen Staaten haben aber eben dieses genau dieses Problem, ne, mhm. zu sagen so, ein Mensch, der ein Soldat, der bei uns getötet ist, ist halt ein viel, viel größere politischen und Wiederauffüllungskosten und so weiter und so fort.
Ja, es ist nicht nur Kosten, es ist auch mental und Wahrnehmung.
Im übertragenen Sinne Kosten, ja, auch. Ne? Ja, also, ja. Also das heißt mit anderen Worten, da halt auf Technik zu setzen, zu sagen, so, dann schicken wir halt eben unsere Drohnen in den Krieg, so, ja, die können wir halt zu einem relativ absehbaren Kostenanteil sozusagen reproduzieren, ist dann sozusagen, das ist dann langfristig auf so einer Ebene so die richtige Strategie, ja.
Mhm. Ja, es gibt Leute, die sagen, genau das senkt die Hemmschwelle für militärische Gewalt.
Genau, ja.
Kann man so sehen? Ja, also ich bin auch ein bisschen ambivalent, weil die Argumentation zu sagen, lass einen Roboter was machen, was sonst ein Mensch gemacht hat, weil wenn der Roboter weggeballert wird, ist halt eine Maschine kaputt, aber nicht ein Mensch gestorben, halte ich für eine legitime Überlegung. Hm.
Ja, ja, klar, aber er hat das ja wirklich so auf dieses Bodycount-Ding und vor allem
das
auf
dieses... Das ist dann sozusagen die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, ne?
Ja, vor allem, weil die anderen füllen ja ihre Reihen wiederum mit Menschen auf, ne?
Ja.
Und du machst aber die gleiche Rechnung, sagst aber, ja, wir füllen dann halt, weil wir das mit Menschen nicht können, ja, füllen wir halt mit Maschinen auf. Und das heißt mit anderen Worten, du hast halt ein Wettrüsten, wo die eine Seite halt immer mehr Menschen aufbringen muss und die andere Seite immer mehr Maschinen aufbringen muss. Aber das ist schon echt eine ziemlich zynische Rechnung, oder? Ich meine.
Aber ist es nicht, also ist das nicht ein wesentlicher, weil du gerade meintest, so die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, ist nicht Krieg genau das? Ich zerkloppe so lange Ressourcen und mit Ressourcen meine ich jetzt auch Menschen und eben Waffen etc. pp. Der Gegenseite, bis es einfach für sie billiger ist, aufzugeben, als diesen Krieg weiterzuführen? Also ist das nicht, also wie würdest du definieren, wann ist ein Krieg gewonnen?
Kann man überhaupt noch Kriege gewinnen?
Das, ja, das, ich auch das mal, ist oder? Die Frage. Also die Amerikaner haben ja nach der klassischen Definition den Irakkrieg gewonnen.
Mhm.
So. Und danach, nachdem George
Bush gesagt hat, den Krieg haben sie auch gewonnen.
Ja, nachdem George Bush gesagt hat, Mission accomplished, gingen die Probleme erst richtig los.
Genau.
Ich glaube, es sind danach mehr Amerikaner gestorben als vorher während des Krieges.
Okay.
Wann ist ein Krieg gewonnen und was war mit meinem, also, es gibt ja diese klassische Definition von Clausewitz, Krieg ist dem anderen mit militärischer Gewalt seinen Willen aufzuzwingen.
Mhm.
Da kommen wir wieder an den Punkt, ja, was will man eigentlich erreichen? Und davon hängt auch ab, wann ist ein Krieg gewonnen. Also das Ziel der Alliierten im Zweiten Weltkrieg war bedingungslose Kapitulation Deutschlands.
Mhm.
Das war ihr Kriegsziel und sie haben dieses Kriegsziel verfolgt.
Mhm.
Da ging es nicht um irgendeinen Verhandlungsfrieden oder was auch immer, sondern sie haben gesagt, bedingungslose Kapitulation.
Mhm.
Von daher, das macht deutlich... Man muss eigentlich sagen, was will man erreichen mit irgendeiner Anwendung von militärischer Gewalt? Und davon hängt auch ab, ob man sagen kann, man hat gewonnen.
Naja, aber also jetzt ich meine, bei das mag das militärische oder das Kriegsziel, das direkte Kriegsziel gewesen sein, die Kapitulation Deutschland. Aber offensichtlich war es ja danach, zumindest im Zweiten Weltkrieg, haben sie ja darüber hinaus sozusagen, ging es ihnen ja offensichtlich um die Beibehaltung des Friedens in Europa, auch ein Ziel, was dann erreicht worden ist. Und dazu haben sie die entsprechenden Mittel in die Hand. Mhm. Es ist nicht genau bei George W. Bush genau dieses Problem gewesen, dass sie eben das erste Ziel, nämlich Saddam Hussein köpfen, sozusagen, dass sie das mit Pauken und Trompeten erreicht haben und dann aber so mit dem, was jetzt eigentlich keine Ahnung hatten. Und also was stellt man jetzt mit diesem Sieg an?
Also es gibt dann diesen schönen neudeutschen Begriff des Desired End State.
Ja.
Also Ziel definieren heißt nicht nur, wie platt will ich den Gegner machen, sondern was soll am Ende eigentlich dabei rauskommen? Und da muss man sagen, da haben sich die USA, andere westliche Staaten, manchmal vielleicht einfach Illusionen gemacht, vielleicht einfach gar keine Gedanken oder die falschen Gedanken oder gedacht, wenn wir militärisch siegen, dann haben wir doch alles erledigt und dann irgendwann festgestellt, dass genau das nicht so ist. Ich möchte aber, ich habe noch extra, ich habe mich vorbereitet.
Auf, ja, um Himmels Willen.
Das erkennt ihr gar nicht.
Nee.
Ihr könnt mir bestimmt sagen, jetzt frage ich euch mal, was ist denn der am längsten laufende Auslandseinsatz der Bundeswehr?
Ich würde sagen, also hier ehemaliges Jugoslawien.
Ja, Kosovo.
Nicht schlecht. Ist da immer noch, sind da immer noch Leute?
Genau, auf die sind da immer noch Leute. Das ist nämlich genau...
Ein Freund von Diana oder ein Verwandter von Diana ist da.
Also so viel hast du Vorkenntnisse, okay? Aber ich glaube, typisch ist eher hier Michis Antwort, sind da immer noch Leute. Wie viele deutsche Soldaten sind denn da? Noch? Zurzeit geschätzt.
50. Knappe 1000? Nee, so viel nicht.
100.
Obwohl es relativ nah, da sind relativ viele. Ich sag mal 1000.
Bis näher dran, mit Stand von letzter Woche 667.
Wow.
Aber ich glaube, deine Reaktion, mich ist eher typisch, dass Leute sagen, wie immer noch.
Ja, klar.
Das ist nämlich auch so eine total vergessene Geschichte, weil man hört ja auch nichts mehr davon. Ne?
Ja.
Das ist noch nicht mal weit weg in Afrika, sondern das ist in Europa.
Wobei, die sind jetzt auch nicht in Kampfeinsätzen mehr, also schon lange.
Nein, die sind nicht mehr in Kampfeinsätzen. Das ist, wie so schön heißt, Stabilisierung. Aber dass überhaupt noch welche dort sind.
Ne? Ja, das finde ich auch schon echt erstaunlich, ja. Das ist ja doch schon ziemlich lange her.
667, da wollte doch nur jemand die 666 vermeiden.
Nö, weil
oder zwei Drittel, zwei Drittel tausend.
Das schwankt ja immer mal so ein bisschen.
Okay. Das ist, noch mehr Quizfragen?
Nee, die anderen, zum Beispiel könnte ich euch, nee, ich erspare euch mal diese
Quizfragen. Aber eine Frage habe ich. Ich habe das Gefühl, dass zumindest bei diesen Kriegen, also jetzt in Afrika, das scheint ja nochmal eine ganz andere Hausnummer zu sein, aber dass so bei diesen Kriegen, bei denen westliche Mächte beteiligt sind, die Zahl der Toten doch, also ich hatte, so wenn man an den Zweiten Weltkrieg denkt man an 6 Millionen Todesopfer. Ja. Wenn man an andere Kriege denkt man an Todesopfern eigentlich immer in den Hunderttausenden. Der Irakkrieg jetzt, also ich meine, auf amerikanischer Seite sind ja die Todeszahlen im Vergleich dazu, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber fast lächerlich. Also wahrscheinlich irgendwie sowas im Tausenderbereich, würde ich jetzt mal schätzen. Und auf irakischer Seite sieht es natürlich viel, viel schlimmer aus, aber ich glaube, so 30.000 Tote gab es da, oder?
Ich habe es nicht präsent, ich müsste es nachgucken.
Aber
der Trend, vom Trend her hast du eigentlich schon recht. Der Punkt ist natürlich, dass gerade bei den westlichen Armeen ein irrer Aufwand auch getrieben wird. Also Beispiel jetzt Afghanistan, da finden Patrouillen, diese ISAF-Truppen, nur in einem Umkreis statt, der sicherstellt, dass sie innerhalb von einer Stunde mit dem Hubschrauber ausgeflogen und auf dem OP-Tisch des nächsten Feldlazaretts liegen. Das heißt, wenn das nicht gewährleistet ist, wenn nicht klar ist, da steht der Rettungshubschrauber auf Standby und innerhalb von einer Stunde sind die halt vom Schlachtfeld auf dem OP-Tisch, dann findet das nicht statt.
Das ist bisher schon ein ziemlicher Luxus, so agieren zu können, oder? In einer Kriegssituation.
Das können sich eigentlich auch nur sehr wohlhabende westliche Staaten leisten. Ja. Das können sich die Amerikaner leisten mit einer Vielzahl von Hubschraubern. Das können sich die Deutschen, die Franzosen, die Briten leisten. Italiener, Spanier. Und dann wird es aber langsam sehr eng.
Und nur solange sie sich nicht gegenseitig bekämpfen.
Ja, das auch. Also oder Schweden oder skandinavische Staaten natürlich auch. Oder ja. Man macht natürlich Kooperationen, zum Beispiel in Afghanistan gehen jetzt die deutschen Rettungshubschrauber raus und dafür stellen die Schweden diese Rettungshubschrauber. Mhm. Natürlich auch für die Deutschen.
Klar.
Logischerweise. Also, dass man in Koalitionen, in der NATO und so, dass man sowas poolt und gemeinsam macht. Aber in der Tat, das sind Bedingungen, von denen ein pakistanischer UN-Blauhelm eigentlich mehr oder weniger nur träumen kann.
Okay, also das ist in dem Moment, in dem man nicht mehr so hingeguckt wird, nimmt das dann auch ab, dieser Aufwand?
Nee,
oder?
Man kann nicht sagen, in dem Moment, man muss immer gucken, welche, wo sind wir, welche Bedingungen, welche Staaten. Mhm. Also wenn wir typische Konflikte oder Einsätze von UN-Truppen in Afrika sehen, dann sind ja sehr oft Pakistanis, Bangladeschis und andere nicht sehr wohlhabende Nationen die größten Truppensteller.
Ja.
Weil die natürlich auch daran interessiert sind, es wird von den Vereinten Nationen vergütet. Mhm. Da muss man sagen, die finanzieren teilweise ihre Armeen über das Geld, was sie durch diese Blauhelmeinsätze kassieren.
Ach so, okay. Ja. Also sozusagen wären dann wahrscheinlich hier so die westlichen Staaten bei jedem Blauhelm, den sie da haben, draufzahlen. Genau. Können die sich daran in Anführungsstrichen gesund stoßen?
Klar, wenn man natürlich die Einkommensverhältnisse, Bruttosozialprodukt von Pakistan, Bangladesch und anderen dritte Weltländern sieht, dann ist das.
Also, und dann kann man zynisch noch argumentieren, außerdem können sie eine höhere Rate von Toten wahrscheinlich politisch wesentlich leichter verkraften, als wenn hier irgendwie Nachrichten von hunderten toten deutscher Soldaten auftauchen oder sowas. Mhm. Oh ja, das war
Also man muss sich einfach nur mal diese typischen großen Blauhelm-Missionen im Südsudan, im Kongo, anderen afrikanischen Ländern angucken, wer stellt da den Hauptteil der Truppen? Das sind wirklich diese Länder.
Erfährt man das, wenn von denen da mal 100 getötet werden oder sowas?
Man erfährt es, also es macht hier in den Nachrichten keine große Welle, logischerweise. Wenn es nicht gerade einen besonders auf, also wenn es so mehrere hundert sind oder so, dann schon. Aber wer hat hier die Nachricht gelesen von, ich sagte es ja vorhin, von diesem Soldaten aus dem Tschad, der Nordmali auf eine Mine gefahren ist.
Ja, also.
Ja, also, oder es gab dann Fälle, wo auch 3, 4, 5 Soldaten aus anderen afrikanischen Ländern im UN-Einsatz in Mali getötet wurden. Das ist hier nicht wirklich der Erwähnung wert. Jetzt könnte man, das wäre aber dann nochmal, können wir nochmal 2 Stunden drüber reden, UN-Missionen, die Vereinten Nationen, die ja zum Beispiel im Kongo seit ich glaube anderthalb Jahren, eine eigene Kampfbrigade aufgestellt haben und gesagt haben, Blauhelme sind jetzt nicht mehr nur dazu da, hier brüchigen Waffenstillstand zu überwachen, sondern auch selber aktiv zu kämpfen.
Okay. Also sich im Zweifelsfall auf eine Seite zu schlagen auch.
Auf die Seite schon der halt mehr oder weniger legitimen Regierung, aber halt auch offensiv vorzugehen. Also nicht nur zu sagen, wir überwachen hier irgendeine Waffenstillstandslinie, sondern richtig Rebellen zu bekämpfen oder so etwas. Aber das führt jetzt ein bisschen weiter.
Ja, aber was die Frage, die mir da wieder direkt in den Kopf schießt, ist halt, ist das auch nur ein Eindruck, den man hat, oder ist das, man hat ja irgendwie das Gefühl, dass diese Kriege einfach nicht mehr enden. Jetzt wird hier noch ein Selfie nebenbei.
Ja, wenn er die richtige Kamera mal eingestellt hat.
dass die Kriege einfach nicht mehr enden, sondern dass man sie irgendwie in so einem wir haben so halb gewonnen Zustand verlässt.
So weiter köcheln.
Und dass sie dann weiter köcheln, solange bis man wieder Truppen reinschickt. Und
hoffentlich nicht überall so. Also auf dem Balkan ist hoffentlich irgendwo ein Ende.
Okay, da ist es tatsächlich relativ ruhig geworden.
Ja, aber ob das wirklich so hält, okay, ist eine andere Frage. Ich erwähnte ja, als ihr mich fragtet, wie ich zu dem Thema gekommen bin, Somalia. Mhm. Das ist jetzt über 20 Jahre her, dass dieser große, massive Einsatz von allen möglichen Nationen dort war. wenn wir uns das jetzt 20 Jahre später angucken, hat man nicht den Eindruck, dass die Situation besser geworden ist.
Also wir sind einfach da und...
Nee, die sind raus. Wir sind raus.
Also aber die UN-Truppen sind noch da.
Nein.
Achso, ist gar niemand
mehr. Es sind jetzt Truppen der Afrikanischen Union wieder drin, okay. Aber auch erst seit ein paar Jahren. Und es geht ziemlich übel ab, stellenweise. Also es hat sich nochmal beruhigt. Es war eine Zeit lang sehr schlimm. Es gab eine sehr interessante Geschichte von einem deutschen Korrespondenten, der einfach diese Truppen der Afrikanischen Union besucht hat. Und dann sagte einer, ihr nehmt das gar nicht wahr, aber wir erleben hier das, was die Deutschen in Stalingrad erlebt haben. Also von den Kämpfen her und wie es dann in Mogadischu abging. Nur was ich sagen wollte, vor über 20 Jahren gab es diese große UN-Operation in Somalia, die endete dann für die Amis schmählich mit Black Hawk Down. Mhm. Und 20 Jahre später ist das Land eigentlich nicht viel weiter. Das finde ich eigentlich so. Man hätte es auch lassen können.
Also es hätte tatsächlich wir können da eh nichts diese zynische Sicht, wir können eh nichts ausrichten, also ist es besser, wenn wir da gar nicht erst reingehen.
Nee. Also das wäre mir ein bisschen zu zynisch. Also da.
Aber du hast auch gar nicht gesagt, wir hätten es eigentlich lassen sollen.
Man hätte es eigentlich lassen können, oder man
hätte. Zynisch wird irgendwo das Wort des Podcasts, oder?
Das weiß ich nicht. Man hätte es nicht lassen sollen, aber man hätte sich überlegen müssen, auch da wieder, was will man erreichen und geht man raus, wenn man das Gefühl hat, ups, jetzt wird es doch ein bisschen zu heftig. Mhm. Aber wie weit ist man dann auch bereit, auch eine etwas problematische, oder was heißt eine etwas problematische, einfach eine Scheißsituation zu sagen, gut, man muss es trotzdem weiterziehen. Afghanistan, die Frage ist jetzt, warum jetzt so doll reduzieren, obwohl das Land eigentlich noch eine weitere Präsenz vielleicht bräuchte, weil die afghanischen Sicherheitskräfte es eben doch nicht alleine hinkriegen.
Ich meine jetzt, um jetzt mal bei diesen, was wir vorhin hatten, diesen volkswirtschaftlichen Kosten von einem Krieg, ist doch, im Endeffekt hat es doch wahrscheinlich eine Menge damit zu tun, okay, das kostet, wenn man das mal ausrechnet, was das jetzt Deutschland gekostet hat, was die USA gekostet hat.
Wir müssen dazu sagen, man kann das nicht monetär aufwiegen. Ich glaube, Kosten
ist nicht
falsch, sondern halt, aber da geht halt Leid, Aufwand und Schweiß und Blut.
Nein, du hast halt so die Bevölkerung in den entsprechenden Ländern, die diese Kriege führen, die hat halt nur so und so viel Verständnis dafür.
Ja, genau.
Und ich glaube, das Verständnis nimmt ziemlich rapide ab, je weiter das weg ist.
Genau, also brauchst du einen politischen Rückhalt.
Du brauchst so einen politischen Rückhalt. Und in dem Moment, in dem der politische Rückhalt nicht mehr da ist, dann bist du zwar das hochgezüchteste Land der Welt, aber eben wenn deine Bevölkerung sagt, wir wählen dich jetzt ab, weil wir diesen scheiß Krieg nicht mehr, oder weil wir nicht wollen, dass unsere Soldaten da sterben, dann hast du halt trotzdem den Krieg verloren. Also im Endeffekt.
Typisches Beispiel ist Vietnam
für die USA. Genau, und da hast du halt als Demokratie immer schlechtere Karten als, sag ich mal, autokratische, diktatorische Regime, wo die Bevölkerung und was sie zu sagen hat, sowieso nicht so viel zählt. Ja,
aber das, was natürlich auch heißt, dass in einer Demokratie dann Kriege vielleicht auch gestoppt weniger, also dass es schon ein öffentliches Korrektiv gibt.
Ja, genau, ja.
Aber hat das nicht auch eine Menge damit zu tun, dass man überhaupt erstmal reingeht in diese Kriege? Also ich meine, wahrscheinlich vor 100 Jahren ein deutsches Reich oder ein französisches Reich oder sowas, wenn sie, okay, die Briten also und die Franzosen waren da halt unten vor 100 Jahren.
Vor 100 Jahren hatte wirklich die Leute, der Erste Weltkrieg hatte wirklich extreme Rückhalt in der Bevölkerung.
Nee, das ist klar, aber in Afghanistan waren die, haben die sich da so darum, also ist, wenn da irgendein Konflikt aufgetreten ist.
Afghanistan war nie ein Land. Also in dem Sinne.
In welchem Sinne?
In dem Sinne, dass sich die Leute als ein Land verstanden haben.
Doch.
Ja?
Doch, sie haben sich trotz aller Stammesstrukturen als Land verstanden.
Wann?
Zum Beispiel, als die Briten versucht haben, reinzugehen.
Das war wann?
Hier Theodor de Fontane, nur einer kehrte zurück aus Afghanistan, 1800 irgendwas.
Okay.
Sobald von außen böser kommt.
Ja, genau. Ja, das hatte dann diesen einigenden Effekt. Also insofern ist das nicht so ein typisches Beispiel. Aber in der Tat, also man kann es ja auf die simple Frage reduzieren, können Demokratien Krieg führen? Mhm. Und das Interessante ist, es gibt ja die Behauptung, die müsste ich nochmal historisch verifizieren, dass es kaum Demokratie oder es nie Demokratien gibt, die gegeneinander Krieg führen. Jetzt denken alle nach. Gibt es ein Gegenbeispiel?
Ja, also mir fällt so auf Anhieb tatsächlich keins ein. Ne?
Aber es gibt auch nicht so viele Demokratien auf der Welt.
Nein, es gibt halt so, ich meine, wenn dann...
Eine valide Anzahl, oder?
Wenn dann, da, ich weiß nicht, als damals die Amerikaner hier Salvador Allende platt gemacht haben, der in demokratischen Wahlen gewählt worden ist und sowas.
Ja.
Also,
gut, okay.
Aber das ist ja kein Krieg gewesen.
Das war in dem Sinne, also ich meine...
Es war ein Krieg, der sehr schnell vorbei war.
Ja, es war eher so eine schmutzige Covered Operation. Ja. So ein richtig klassischer offener Krieg.
Ja. So, der sich lange Zeit hinzieht und wir haben wieder 20 Zentimeter gewonnen. Und
ja, so etwa, ja.
Ja.
Gut, das ist dann die Hausaufgabe für die Hörer. Bis zum nächsten Mal, dann können Sie
bitte
eine
Post-Kommentar Israel, sein. Ägypten, irgendwie sowas da vielleicht?
Zu der Zeit war Ägypten auf keinen Fall...
Ägypten war nicht so richtig ein demokratischer Staat in der Zeit. Sowas auch. Ja. Gut, also, liebe Hörer, schicken Sie eine Postkarte an. An wen?
Genau. Also jetzt haben wir die verschiedenen Konfliktherde einmal ganz kurz durchgespielt. Das würde ich aber ganz gerne dann doch nochmal so ein bisschen die Metaebene wieder nochmal erreichen. Oh. Und ich weiß nicht, hast du das Gefühl, dass wir momentan in einer besonders kriegerischen, besonders instabilen Zeit leben? Oder hast du das Gefühl, dass sich das insgesamt... Tendenz immer mehr Kriegsherde oder so etwas.
Ich hab das Gefühl, dass in Deutschland mehr wahrgenommen wird, dass es gewaltsame Auseinandersetzungen gibt. Also wenn ihr euch die Briten anguckt, da gibt's dann irgendwelche Regimenter, die ihre ungebrochene Tradition seit, weiß ich nicht, 1721 oder so und dann auch stolz auflisten, in welchen Kriegen und Konflikten sie alle waren und eigentlich waren sie immer im Krieg, seit 1700 und irgendwas. Bei den Franzosen ist es teilweise ähnlich. Ich glaube, dass die Deutschen, das ist ja auch nicht schlecht, nach dieser massiven Zäsur des Zweiten Weltkrieges in die Richtung gegangen zu sagen, okay, nie wieder Krieg und wir wollen es nicht. Und was aber auch Wahrnehmungen geprägt hat, wenn irgendwo Konflikte sind, Kriege, wir halten uns da raus. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass in den 60er, 70er, 80er Jahren Großbritannien oder Frankreich keine Kriege geführt hätten. Jetzt mal von USA und Vietnam ganz abgesehen. Aber das war für Deutschland immer etwas, was woanders passierte. Selbst wenn die Briten in den Falklandkrieg zogen, ein total bescheuerter Krieg, ein Maggie-Thatcher-Krieg. Aber es war die Sache der Briten. Wenn die Franzosen einen ihrer Kolonialkriege hatten, das war Sache der Franzosen. Es gab in der deutschen Wahrnehmung, mit Ausnahme dieser Blockkonfrontation, da ist der Warschauer Pakt, da ist die NATO und wir sind dann auf der Seite oder auf der Seite. Ich rede jetzt aus westdeutscher Perspektive, muss ich dazu sagen, logischerweise, weil ich Wessi bin. Dass immer die Wahrnehmung war, okay, es gibt zwar Kriege, aber die gehen uns nichts an. Mhm. Weil uns in irgendeiner Form daran beteiligen, wie auch immer, kommt für uns ja eh nicht in Frage. Wir haben damit nichts zu tun. So, das hat sich geändert.
Hat das vielleicht, also ich meine, man kann es so sagen, dass das fand hier nicht statt, weil damit haben wir nichts zu tun. Auf der anderen Seite könnte man natürlich jetzt auch argumentieren, in dem Moment, in dem wir damit was zu tun haben, gibt es natürlich auch interessierte Seiten daran, dass wir davon sozusagen, dass wir medial davon mehr mitkriegen, weil sozusagen, jetzt müsst ihr doch los, ihr müsst doch langsam mal los, ihr müsst doch mal langsam los da in diesen Krieg ziehen mit und helfen, dass das irgendwie unterdrückt wird.
Ja, weiß ich nicht, es gäbe eher in internationalen Verbünden wie der EU oder der NATO, hätte es eher den Druck gegeben, ihr müsst da mitmachen. Mhm. Sowas meine ich. Entschuldigung. Hupp. Also, wenn wir uns die Debatte über diesen Libyen-Krieg angucken, wo Deutschland ja nicht dabei war, gab es ja einen massiven Druck auch der Verbündeten auf Deutschland, sich zu beteiligen. Deutschland hat dann einen sehr komischen Zickzackkurs gefahren, in der UN, im UN-Sicherheitsrat sich enthalten, in der NATO grundsätzlich zugestimmt, aber dann seine Schiffe zum Beispiel da rausgezogen. Also es war so ein gewisses Hin und Her. Nein, Deutschland ist seit irgendwie in den 90er Jahren in einer Position, wo es sich zu solchen Dingen verhalten muss. Mhm. Es muss irgendwie Position beziehen und sagen, entweder ich mache mit oder ich mache nicht mit oder ich will es nicht oder nein oder ja. Aber dieses über Jahrzehnte gewachsene, haben wir nichts mit zu tun, das geht nicht mehr. Mhm. Das hat wenig, es hat sehr viel mit anderen, also mit außenpolitischen Beziehungen zu tun. Habe ich es jetzt zu kompliziert erklärt für die Hörer?
Nee, ich finde es relativ
eindeutig. Ja, fand ich auch. Fand ich auch, ja, okay.
Also das ist dann, sagen wir, diese
aber
Haltung das hat sich auch sehr, sehr stark, ich finde das nicht schlecht.
Aber du sagst dann sozusagen auch unsere Wahrnehmung, dass jetzt irgendwie, dass wir das Gefühl haben, momentan alles Chaos und
Es ist im Moment schon massiv, aber es hat auch damit zu tun, dass Deutschland als ein nicht unbedeutendes Land in Europa, allein schon vom wirtschaftlichen Gewicht her, vom politischen Gewicht her, dass Deutschland ein Land ist, was in irgendeiner Form immer gefragt ist. Das hat sicherlich auch da, dass im Moment ziemlich viel aufeinander kommt. Okay, das auch.
Na, ich glaube, was tatsächlich jetzt wieder eine neue Qualität ist, das erste Mal seit 25 Jahren, dass dadurch jetzt gerade durch den Ukraine-Konflikt wir zwar jetzt erstmal direkt nicht betroffen sind, aber so dass dieses Gefühl, das könnte auch hier irgendwie rüberschwappen. Also so, ich meine, die Frage, die du ja gerade gestellt hast, so dieses wie hoch ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass es einen Weltkrieg auslöst oder
Weltkriegswahrscheinlichkeit?
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir
das? Ich aber bei allen Konflikten fragen. Also
Aber das ist.
Wie ist denn die kumulierte Weltkriegswahrscheinlichkeit aller Konflikte zusammengenommen?
Keine Ahnung.
Aber das ist.
Unter 30%,
oder? Aber so, dass das ist das erste Mal, glaube ich, seit sehr langer Zeit, dass ein Konflikt da ist, bei dem man jetzt nicht direkt das Gefühl hat, aber schon das Gefühl hat, irgendwann davon betroffen zu sein.
Ja. Allein schon dadurch, ich habe ja vorhin erzählt, ich war da in Estland bei diesen deutschen Kampfjets, die zusätzlich dorthin geschickt wurden.
Ja.
Also, dass osteuropäische NATO-Länder sagen, hey, ihr müsst mal Solidarität zeigen und schickt mal Leute hierher. Also, das ist dann was, wo deutsche Politik, deutsche Soldaten auch direkt gefragt sind. Jetzt kann man sagen, das ist alles Blödsinn, alles Kriegstreiberei und so weiter. Okay, aber das ändert nichts daran, dass diese Forderungen bestehen. Man muss damit umgehen. Das ist eigentlich der Punkt und man muss sehr bewusst damit umgehen und tja, man kann nicht sagen, geht uns nichts an. Darauf will ich eigentlich hinaus.
Was meinst du denn, wird uns in den nächsten Jahren an Kriegen erwarten? Jetzt nicht an Kriegen, die, also jetzt nicht zwischen den Ländern, sondern sozusagen, also wir haben ja eine Entwicklung des Kriegs. Wir haben also eine massive Zunahme zum Beispiel an Einsätzen, also Drohnen, die bis vor 10 Jahren quasi, ich weiß gar nicht, wie lange es Drohnen überhaupt schon gibt. Ziemlich
lange, aber vor allem so Aufklärungsdrohnen vor allem.
Ja, also die Art von Drohnen, über die wir jetzt meistens reden, sagen wir mal gut 10 Jahre.
Die gibt es seit
Kampfdrohnen.
Okay, die gibt es seit, sagen wir, seit 10 Jahren und mittlerweile hat man das Gefühl, in sehr vielen Konflikten das Hauptmittel der Wahl, wenn nicht sogar das einzige Mittel.
Nee, das ist eine etwas falsche Wahrnehmung.
Okay.
Weil es gibt eigentlich bislang nur 2,5 Länder, die bewaffnete Drohnen haben und einsetzen.
Die USA und. Die
USA, Israel und die Briten mit von den Amerikanern gekauften und auch aus den USA betriebenen.
Okay.
Bewaffneten. Also es ist nicht so, als ob Beobachtungsdrohnen ist was anderes.
Ja.
Aber bewaffnete Drohnen, das ist im Moment die Ausnahme. Die, okay. Große, die absolute Ausnahme.
Ganz kurz, bevor ich es vergesse, ich wollte noch mal ganz kurz auf einen neuen Podcast hinweisen, der jetzt nicht direkt was mit Krieg zu tun hat, aber auch was mit
Außenpolitik.
Ja, ja, mach ich danach.
Ja. Also der Schwiegersohn von, nein, nein, ich, nämlich Whitey Chan, die nämlich bei uns auch schon zu Gast war in der China-Sendung, wo wir über China geredet haben, macht jetzt einen China-Podcast. Und
wo ist sie denn gerade?
Sie ist nämlich gerade in Beijing.
Ah, sie ist nämlich ich wollte, dass du nochmal China sagst.
Genau, sie ist in China, sie ist in Beijing und dort macht sie mit einem Freund, ich habe den Namen vergessen, macht sie jetzt nämlich ganz neu einen Podcast. Ich habe mir die erste Folge heute angehört. Sehr, sehr spannend. Es geht um Hongkong und die Geschichte und die momentanen politischen Querelen und den Kampf Hongkongs um seine demokratische Unabhängigkeit, die gerade ganz massiv auch bedroht ist, beziehungsweise die gerade ganz massiv eingefordert wird. Und sehr, sehr spannend, ostwärts heißt, glaube ich.
Ostwärts.
Oder? Fernostwärts.
Ich muss mal ganz kurz. Ostwärts wäre auch schön, ja.
Wie auf Deutsch, auf Englisch?
Auf Deutsch. Okay. Auf Deutsch. Die Tonqualität, ja, das ist halt so typisch, wie Podcasts halt meistens anfangen. Aber inhaltlich wirklich ganz stark. Fernostwärts, doch, ist richtig.
Fernostwärts.
Also mit AE statt etc. Und das kann man sich mal. Also @fernostwärts ist der Twitter-Account. Und man kann ich mal ganz kurz.
Wo ist jetzt das, wo ist das AE drin?
In dem Wert.
Wärts.
Ach so. Ja.
Logisch. Und fernostwärts.
Danke.
Ist der Podcast. Sehr hörenswert. Ich werde jetzt demnächst bald nach Hongkong fahren. Und das war eine ideale Vorbereitung dafür.
Sehr schön. Jetzt sind wir irgendwie im Werbe- und Grußblock. Dann grüße ich jetzt meinen Schwiegersohn, der nicht nur ein Podcast-Fan ist, sondern auch selber Podcasts macht. Ich sage jetzt nicht welche.
Warum denn nicht?
Nee, da weiß jeder, wer mein Schwiegersohn ist. Das muss nicht sein, oder dass ich sein Schwiegersohn bin.
Ja, aber wahrscheinlich wird er wahrscheinlich dich hassen, dass du jetzt in dem einen der reichweiten stärksten
Podcasts nicht. Du könntest ja einfach viele Podcasts aufzählen und es ist einer davon seiner. Und
nee, wir belassen es mal dabei.
Okay. Gut.
Ja.
Aber die Frage hätte ich trotzdem noch mit den, also sozusagen mit den Drohnen wird das zunehmen? Also
das wird zunehmen. Mit Drohnen wird definitiv zunehmen, weil einfach das Interesse da ist, Drohnen als Mittel der Kriegsführung einzusetzen, als Beobachtungsdrohnen ohnehin. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wer kriegt Zugriff auch auf bewaffnete Drohnen? Also wie gesagt, bislang sind in Einsätzen damit nur Israel und die USA bekannt. Dass sicherlich natürlich auch Russland und China an solchen Drohnen arbeiten, ist gar keine Frage.
Russland will ja auch jetzt, das ist ja auch in Deutschland gerade die große Diskussion, ne?
Ja, die Europäer wollen natürlich, aber das ist im Sinne so der Gesamtdiskussion, was will man eigentlich vielleicht nicht irgendwo kaufen, weil man sich damit auch abhängig macht. Mhm. Das ist eine Diskussion, die geht im Kern über Drohnen hinaus. Also klar. Wo sagt man, das muss Europa oder auch Deutschland selber entwickeln können, um eben nicht abhängig zu sein. Also, wie gesagt, Drohnen werden wir zunehmend sehen. Und ich halte es immer für gefährlich, diese Diskussion in Deutschland ist immer verengt auf das, was vor allem die CIA in Pakistan macht oder in Jemen, nämlich gezielte Tötungen. Mhm. Das ist eine Frage des Handelns und nicht des Geräts.
Ja.
Also etwas überspitzt gesagt, wenn die Amerikaner nicht Drohnen da reinschicken würden, sondern Special Forces mit einem Gewehr, dürfte dann die Bundeswehr auch keine Gewehre haben, weil man ja damit extra legale Tötung machen kann.
Naja, aber ich meine, ich finde diese, also wir hatten ja schon dieses Menschen, also wie viele Menschen kostet das, wenn du da Special Forces Truppen reinschickst, ist die Gefahr, dass
stimme dir zu, ja klar.
Und jemand, der vor Ort ist, hat vielleicht noch eher, also diese berühmte, dass da eine Hochzeitsgesellschaft komplett ausgelöscht wird oder das sowas.
Aber nicht nur Drohnen, sondern die Fälle gab es mit Kampfflugzeugen genauso.
Okay.
Wir machen gern mal einen Drohnen-Podcast, aber das ist, ist dann, weil da kommen wir auch wieder in selben Verästelung. Gut, aber das wird zunehmen, ja.
Okay. Aber ist das nicht fast automatisch, dass dann diese Art von Drohneneinsatz zunimmt, wenn die, also ich meine, welche anderen Einsatz, also so richtig im Krieg einfach jetzt quasi, dass jetzt über Nordirak Drohnen fliegen die ganze Zeit und nach ISIS-Leuten Ausschau halten, um die dann platt zu machen?
Ja.
Aufgrund welcher Merkmale man sie auch immer erkennt von aus 10 Kilometer Höhe.
Also es sind im Irak, im Nordirak amerikanische Drohnen im Einsatz, die im Grunde genauso, nach welchen Kriterien entscheidet der Pilot eines Kampfjets, ob er seine Rakete abfeuert. Also das ist ja weitgehend identisch in so einem Fall.
Also dass sie sagen, im Zweifelsfall hat die Drohne da sogar noch einen Vorteil, dass sie eine ganze Weile oben bleiben kann.
Genau, erstmal, genau, dass sie beobachten kann. Dass sie kreisen kann und dass also der Zeitdruck, den ein bewaffnetes Kampfflugzeug mit dem Piloten hat, weil der nur einen begrenzten Spritvorrat hat zum Beispiel, dass das bei der Drohne nicht so ist. Aber das sind Szenarien der klassischen Kriegführung.
Mhm.
Also das gibt es ja schon mit bemannten Flugzeugen und das werden wir zunehmend mit unbemannten Flugzeugen
sehen. Wie weit sind wir entfernt von den völlig autonom agierenden Drohnen?
Das ist immer die große Streitfrage. Von den völlig autonomen, in dem Sinne, Maschine entscheidet, wer ist der Böse und wen schieße ich ab.
Mhm.
Da sind wir technisch noch eine Weile von entfernt und es ist auch immer die Frage, ist es politisch und rechtlich gewollt?
Und wann sind wir auf der autonomen Ebene, dass halt tatsächlich die Drohne sich entscheidet, auf welcher Seite sie kämpft? Also,
also auch so richtig sagt, völlig autonom.
Also wo sie wirklich sagt so.
Die berühmten Drohnenüberläufer.
Die Drohne sagt so, ich bin jetzt hier eigentlich auf der amerikanischen Seite, aber
du meinst gesagt,
der
Motto,
das ist der falsche Zweck und ich gehe jetzt einfach, ich desertiere.
Wie das Pentagon in der vergangenen Nacht mitteilte, sind 23 unbemannte Kampfflugzeuge nach Nordkorea übergelaufen. Die Drohnen erklärten in einer Pressemitteilung, sie könnten sich mit den Zielen des Kapitalismus nicht länger identifizieren und hätten beschlossen, den Volksbefreiungskampf Nordkoreas zu unterstützen. Japanische Drohnen, die zunächst auch verurteilt
werden. Ja, das ist wirklich fully automated.
Danke, also. Genau, das ist dann lass doch die Maschinen gegeneinander kämpfen.
Aber was wird denn noch, also ich meine so Cyberwar hat man ja immer viel oder sowas.
Wir sind schon bei 2,5 Stunden.
Ja, jetzt, ich glaube, Cyberwar wollen wir jetzt nicht nochmal
anschneiden.
Da bekommen wir den Sandro Geigen an, dann kriegen wir Ärger durch.
Ich muss aus dem ersten Zigarette rauchen.
Ne? Ah.
Nein, aber das sprengt jetzt etwas den Rahmen.
Okay. Die Lunge ruft zum Krieg.
Ja, also Thomas muss jetzt mal Krieg gegen seine Lunge führen.
Genau.
Und wir müssen jetzt auch mal Schluss machen. Aber es war eine wirklich sehr, sehr aufschlussreiche Sendung. Ich habe viel gelernt und
das will was heißen.
Ich bin zwar immer noch nicht so richtig, ich bin zwar noch nicht so befriedigt im Sinne von irgendwie, jetzt weiß ich irgendwie, wer jetzt endlich diese ganzen Schuldigen sind an dieser ganzen Geschichte. Aber
ja, dann musst du Margot Käßmann einladen, dann wird das relativ einfach.
Achso, die hat die Antworten, ne?
Ich denke schon.
Okay. Ja, okay.
Ich dachte, Böse, jetzt sind wieder meine Freunde aus der evangelischen
Kirche. Die Bilderberger, sind es nicht die Bilderberger? Sind es nicht die Bilderberger?
Nein, bitte nicht Verschwörungstheorien.
Oder warte mal, die FED ist doch noch, die ganzen Konflikte auf der Welt schürt, oder?
Hä?
Die FED, die
Notenbank, Notenbank.
Ja. Das ist doch, was die Montagsdemonstranten da immer sagen. Ist es richtig oder ist
gut,
es falsch?
Also auch hinter diesem Podcast steckt das Großkapital.
Ja, ja.
Schön wär's. Da arbeiten wir noch dran. Das ist. Dieser Podcast wird Ihnen gesponsert vom Großkapital.
Großkapital-TM. Na gut,
okay. Alright. Okay, bis zum nächsten Mal. Dann,
also vielen Dank nochmal, Thomas.
Und genau, vielen Dank fürs hier sein. War sehr, sehr aufschlussreich.
Grüß die Bilderberger. Und
normalerweise heißt das, grüß deine Kriegstreiberfreunde.
Grüß deine Kriegstreiberfreunde.
Okay, ja, genau. Sag ihnen so, sie sollen es nicht übertreiben.
Gut, und wir machen das nächste Mal, sobald wir können. Irgendwie.
Genau, wir müssen uns, ich nehme jetzt auf jeden Fall eine Sprechgarnitur mit in die Vereinigten. Also erstmal ist ja, sofern Air France mich lässt, komme ich ja überhaupt nur nach Amerika. Wir gucken, wir suchen gerade nach alternativen Flügen. Und ich nehme auf jeden Fall eine Sprechgarnitur mit und wir so überlegen uns irgendwas, wo Michi dann hier das Mischpult.
Wir haben noch keine Lösung. Also wenn ihr irgendwie einen Raum habt oder so, wo vielleicht, ich habe keine Ahnung. Also wir müssen halt irgendwo podcasten und wir haben keinen Raum, wo wir podcasten können, wo wir das Equipment lagern können, wo ich hinkommen kann und dann podcasten. Wir suchen nach einer Lösung. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt sie in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail. Genau.
Vielleicht habe ich gerade eine eigentlich unfassbar naheliegende Idee, aber das erzähle ich dann lieber offline.
Ja, machen wir auch mal offline. Ja.
Genau, alles klar.
Eine Sache noch, das ist wahrscheinlich der letzte Podcast, bevor mein Buch veröffentlicht wird. Ich bin jetzt sozusagen in den letzten Korrekturen und das heißt, Kontrollverlust is coming, brace yourself. Ja. Und es wird wahrscheinlich Anfang Oktober bis Mitte Oktober, also so 10. irgendwie so um den 10. herum oder sowas. Ja, wird im Oktober.
Früher Oktober
bis Mitte Oktober
okay. Wird
dieses Buch rauskommen. Wir haben einen konkreten Termin immer noch nicht. Ich bin ein bisschen exhausted, was diese ganze Scheiße angeht. Aber
ist anstrengend, so ein Buch zu schreiben?
Ja, vor allem ist dann auch noch zu lektorieren und den ganzen. Oh, ich sag dir. Das Schreiben ist ja gar nicht das Problem, ne? Also danach, der ganze Scheiß, das ist irgendwie anstrengend. Na egal, auf jeden Fall, das wird kommen und kauft das dann. Ne?
Kauft Michis Buch.
Ist ja klar.
Sponsored bei Großkapital.
Sponsored bei Bilderberger und Großkapital.
Okay, alles klar. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.